Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Ich habe früher eine Toffifee-Obsession gehabt.
Ja.
Es ist einige Jahre her. Und irgendwie war das so ein Ding. Und ich habe bei meinen DJ-Sets, wenn ich aufgelegt habe im Club, waren immer Massen von Toffifee.
Ja.
Und das Problem ist, dass wenn so Leute wissen, dass du eine Sache magst und du die aber irgendwann nicht mehr magst,
Job.
Das ist, es hört halt nie auf. Also teilweise verfolgt es mich bis heute und das ist viele Jahre her.
Ich habe mal meiner Oma gesagt, dass ich Dominosteine gern esse und habe ich immer nur noch Dominosteine geschenkt bekommen. Und ich finde Dominosteine echt nicht so geil. Oder Bounties, was ich ehrlich, ich bin Bounty-Freak.
Ja, finde ich cool. Ich hatte auch eine Bounty-Phase schon mal in meinem Leben.
Das finde ich total.
Ich finde, der Bounty hat es zu Unrecht schwer.
Danke.
Wie Männer.
Ich fühle mich richtig, sorry. So ist es. Ich bin letztlich ein Bounty.
Ja, auf jeden Fall. Bei mir ist es mit meinem Papa so und ich habe in letzter Zeit gesehen, dass es auch so ein Papa-Meme ist. Ich weiß nicht, ob es ein migrantisches Papa-Meme ist oder ein allgemeines Papa-Meme, das kannst du mir gleich bestätigen, dass wenn ich eine Sache toll finde, dann wirklich nächstes Mal habe ich einen Berg davon, wenn ich nach Hause komme.
Ja,
mein Papa hat letztens sich so, ich glaube, er hat sich ein Rezept ausgedacht, weil der kann ganz fantastisch kochen. Und er hat etwas gemacht, was so, das sind so wie gefüllte Teigtaschen, aber Muffinform. Und er hat das mit vegetarischem Hack gemacht und mit
heftig.
Nüssen. Und es war das Allerleckerste der Welt. Und ich habe ihm dann tagelang geschrieben, wie lecker ich das fand und dass ich die ganze Zeit an diese Muffins denke. Und jedes Mal, wenn ich jetzt nach Hause komme, kommt mein Papa mit so einem Tablett und hat diese Muffins da drauf. Und es ist das Süßeste der Welt. Und ich glaube, es wird jetzt den Rest meines Lebens so sein, bis ich etwas anderes toll finde.
Ja, also ich kenne das von meinen Eltern auf jeden Fall auch so, dass man nur so die leichteste Sympathie für ein Produkt, für ein Gericht, für irgendwas äußern muss und dann ist so, hey, das magst du doch so. Und das ist so eine Information, die ich vor 8 Jahren von mir gegeben habe und die sich jetzt schon geändert hat. Aber man hat nicht nur so das Herz dafür zu sagen, dass man jetzt nicht mehr, keine Ahnung, Cola-Weizen gut findet.
Oh, das habe ich aber auch. Ich habe gerade so eine Situation an einem Set, wo mir immer etwas hingestellt wird.
Hört die Person hier gerade zu, die das vielleicht macht?
Nee, ich glaube nicht.
Okay.
Weil da wird mir immer ein Produkt hingestellt. Ich muss es ein bisschen covern.
Du musst es ein bisschen covern, ja.
Was ich vor Jahren mal benutzt habe regelmäßig.
Ist es was zu essen?
Es ist
was zu trinken.
Aber lange trinke ich es schon nicht mehr. Und es wird mir immer wieder hingestellt und es ist das Netteste der Welt. Und ich habe den Moment verpasst zu sagen, dass ich das nicht mehr trinke. Und ich weiß nicht, was
ist es, ist es was Ekliges? Ist es sowas wie ein Aloe Vera Limo oder so?
Nein, es ist einfach ein
so?
Absolutes Zuckergetränk. Und damit habe ich irgendwann aufgehört.
Gibt es eine Zero-Version davon?
Ich glaube, es ist sogar oft schon die Zero-Version. Und ich packe es einfach immer ein und dann habe ich es im Kühlschrank.
Ja.
Und dann biete ich es Gästen an. Aber ich komme da nicht mehr raus aus der Nummer, weil es wäre so komisch, so zu sagen, ach so, hey, übrigens, wann soll ich das denn sagen? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch komisch, aber...
Nee, weißt du was... Ich hab dafür vor kurzem schon Werbung gemacht für dieses neue Prinzip, das ich für mich entdeckt habe. Aber zusammenreißen. Reiß dich an der Stelle zusammen. Manche sozialen...
Das Leben ist ein Kampf, ne?
Das Leben ist ein Kampf und manche Sachen muss man einfach an der Stelle ertragen, damit es für beide Parteien nicht unangenehm wird.
Okay.
Weißt du, die Person denkt sich, sie macht dir eine Freude damit, du hast keine richtige Freude, aber du tust so, als hättest du Freude und damit gehen alle aus dieser sozialen Interaktion als Gewinnerin heraus.
Aber auch wenn es ein Aufwand ist, für die Person das zu besorgen?
Naja, aber wie aufwendig wird das sein? Es ist ein Getränk, das
man
nicht...
Wohin gehen, etwas kaufen, mitbringen.
Ja, aber das ist
schon Aufwand.
Aber es ist ja ein professionelles Setting, da kann man wahrscheinlich so Getränkebestellungen sogar machen. Oder jemand geht halt in den Supermarkt, in Späti und das ist sowieso Teil des Jobs.
Und holt etwas für mich, was ich gar nicht dann doch...
Ja, aber
das
wenn
ist doch schlimm.
Aber das ist ein Handgriff mehr, als es unbedingt bräuchte.
Ja.
Also es ist ein Handgriff
mehr. Ich ziehe das jetzt für immer durch.
Ziehst es für immer durch oder du kündigst einfach bei dem Job und kommst nie wieder. Das sind die beiden Optionen, die du hast.
Okay.
Mehr hast du nicht.
Dankeschön. Danke für die Beratung, dass wir auch solche Sachen besprechen.
Kein Problem. Gern geschehen.
Hotz und Humsi. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi.
Was denn? Hallo?
Hallo.
Was ist denn los?
Ja, ich habe gerade gemerkt, dass ich raus bin aus der Zeit, in der ich mir Tattoos von Freunden in meinem Wohnzimmer stechen lasse.
Hä, warum? Also einmal für euch, während das Intro lief, hat Sebastian kritisch seinen Arm begutachtet.
Genau. Und ich habe dieses konkrete Tattoo hier.
Spoiled.
Spoiled. Das ist so sehr hässlich gestochen. Das ist so dreidimensional, weil es vernarbt ist, weil es halt so richtig, man fühlt es richtig. Und ich glaube, es ist vorbei.
Hast du gerade in dieser Sekunde gemerkt, dass es vielleicht keine gute Entscheidung war, dieses Tattoo?
Nein, aber ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, weil ich mir so angucken wollte, wie andere Tattoos, ich habe mich heute tätowieren lassen.
Glückwunsch.
Wie andere Tattoos von mir verheilt sind und andere sind super verheilt. Ich hatte nie Probleme damit, aber so dieses Selbstgestochene auf dem Sofa, auch an so einer zu prominenten Stelle, muss man sagen. Das war es nicht.
Also, ich sag nichts, weil
ich will jetzt
nicht deinen Körper beurteilen.
Nee, aber das ist ja...
Die anderen Tattoos auch mehr.
Ja, natürlich.
Aber ich muss schon sagen, dass ich auch ein bisschen eine Schwäche habe für so ein bisschen Anti-Tattoos. Ich find's auch cool.
Danke.
Und ich find's sieht auch cool aus bei Typen. Ich
Danke.
Find's hat schon Swag. Ist schon okay.
Hat Swag, findest du.
Es hat... Entschuldigung.
Wieso schlägst du mir nicht einfach direkt ins Gesicht hier?
Naja, es hat doch Swag.
Wann hast du das erste Mal das Wort Swag gehört?
2016, 17.
Ja?
Ja.
In welchem Kontext?
Ich glaube bestimmt in einem Moneyboy-Kontext ja, damals. Das
also,
war doch 2016,
also
17. Eher 16 wahrscheinlich.
Ich glaube, es war sogar noch ein Ticken früher.
Ja.
Aber es war dieses Steiger aus dem Bett.
Ja.
Und Swag aufdrehen.
Genau.
Finde ich cool.
Ja, und das ist mein Motto. Auch heute noch. Nein, das ist nicht mein Motto. Oh, ich
kriege. Nee, zieh
doch,
weiter.
Nein, ich war gerade so ziemlich durch.
Heute ist der Tag fürs Durchziehen. Ich finde es richtig, dass du das machst.
Ich habe auch durchgezogen. Also erstmal nochmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo und herzlich willkommen.
So, das haben wir jetzt erstmal, genau, das müssen wir nochmal klären. Mhm. Du hast dich tätowieren lassen. Ich war gerade bei 13 Fragen, habe gedreht.
Ich habe heute fast nichts gegessen und habe 3 Bier getrunken. Let's go.
Ich habe viel gestanden beim
Schön.
Moderieren. Ich habe auch nicht so viel, das Essen war nicht so lecker.
Man sagt ja, stehen ist das neue Rauchen.
Okay. Mhm. Würdest du es mir noch kurz erklären?
Nee, stehen ist das neue Rauchen.
Ja, alles klar, stehen ist das neue Rauchen. Ich stand viel, habe mir viele Meinungen. Ich habe viele Meinungen heute gehört, das kann ich ganz so sagen.
Wie fühlt sich das eigentlich an, dass du die einzige Talkshow moderierst, bei der die Leute stehen müssen?
Manchmal hasse ich es ein bisschen.
Fändest du es cooler, wenn
manchmal denke ich mir so, warum kann ich nicht wie andere so einen Sessel haben?
Aber vielleicht könntest du dich hinsetzen,
das
fände ich cool.
Das wäre so
oder,
geil.
Oder wenn alle so einen Rollbürostuhl bekämen und dann immer, wenn sie
oh,
so...
Und dann auch immer so drehen, ja. Wenn man so die ganze Zeit so oder, von links nach rechts...
Oder so einen Holzstuhl mit 4 Beinen und immer, wenn die so ihre Meinung ändern, dann ist es so extrem laut. So
wenn ich so diesen... Also ich check dieses Markus-Lanz-Meme, ne? Wenn er so nach vorne rückt auf dem Stuhl und so sagt, so, was sagt er denn dann immer so? Aber Herr Hotz, würden Sie nicht auch, also rein theoretisch.
Im Prinzip.
Ja, genau. Ich check das schon, ich kenne das auch von mir anders, aber ich checke schon diesen Vibe. Ranrücken, jetzt nochmal mal richtig Tacheles reden. Mhm. So, das ist ja so ein bisschen der Modus. Ich würde dann auch mit dem Stuhl ranrutschen zu den Leuten.
Ja, na klar.
Und das ist ja auch bei 13 Fragen, das sind ja richtig viele Meter, die ich da machen muss. Da muss ich eigentlich so einmal Schwung holen und dann auch die Gäste so zu. Da braucht man auch eine schnelle Kamera.
Ja, da muss man richtig arbeiten, klar. Auch. Oder wenn alle das auf so Rollschuhen machen würden. Also wenn jetzt zum Beispiel
das fänd ich cooler,
13 Fragen und wie heißt dieses Bochumer Starlight Express? Dieses Rollschulmusical und 13 Fragen. Und alle müssen immer fahren, aber sich gleichzeitig in ihren Bereichen noch aufhalten.
Ja,
das fände
ich irgendwie
cool.
Dann wäre super. So in dem Kontext über Bundeswehr diskutieren, Hammer.
Das fände ich das Witzigste. Ganz kurz Kontext.
Leute, Wehrpflicht ja oder nein?
Kontext Bundeswehr, aber auch Markus Lanz. Es gibt ja diesen Wehrexperten, Carlo Massala heißt der. Mhm. Ich dachte immer, das wäre ein Twitter-Troll, aber es ist tatsächlich so eine Bundeswehr-Entität. Mhm. Und der kommt genauso wie Markus Lanz aus Südtirol. Und das finde ich so total interessant, weil ich glaube, keine deutschsprachige Region hat gemessen an der Einwohnerzahl eine so hohe Medienpräsenz wie Südtirol. Was ist im Südtirol im Wasser, dass es solche Leute hervorbringt?
Ja, das kann ich dir leider nicht beantworten.
Vielleicht, wenn ihr da draußen irgendwie SozialwissenschaftlerInnen seid, geht mal daran und untersucht mal Südtirol allgemein als Konzept.
Ich habe mir was überlegt für den Anfang dieser Folge und zwar dachte ich, ich mache Salvi-Leaks. Wir haben lange darüber gesprochen.
Salvi-Leaks.
Wie lange gibt es den Podcast jetzt? Anderthalb Jahre.
Anderthalb
es
Jahre.
Es fühlt sich schon so viel länger an. Es fühlt sich wirklich ein
bisschen. Das ist eine Beleidigung.
Oder fühlt sich genau, nein, das ist doch ein Kompliment.
Nein, ich finde,
wenn ich mein Leben ohne den Podcast nicht mehr vorstellen kann.
Ja, aber stell dir vor, du bist mit jemandem ein halbes Jahr zusammen zum Beispiel und die Person sagt so dir, boah, es fühlt sich schon viel länger an als das.
Hä, nein, aber kennst du es nicht, wenn man das auch so positiv sagt und so sagt, das kann doch nicht sein, dass wir uns erst so lange kennen, weil
Okay, du hast recht. Ich verstehe, was du meinst.
Eher. Ja. Weil ich es mir ohne dich nicht mehr vorstellen kann. Das ist doch was Schönes.
Ich habe vor 3 Tagen meine Wohnung komplett geändert. Mein Duschbüro ist jetzt
In
meiner Wohnung umgezogen. Mein Duschbüro ist jetzt ein Duschschlafzimmer.
Ja.
Und es fühlt sich auch an, als wäre es schon immer so, weil es so viel mehr Sinn macht.
Siehst du, und das ist ja auch keine Beleidigung gegen deine Wohnung.
Ich würde mal keine Beleidigung. Ja, ich würde keine Situation auslassen, in der ich meine Wohnung nicht beleidigen kann.
Auf jeden Fall, ich mache jetzt Helvelix. Und wir haben in diesen 1,5 Jahren viel darüber geredet, wie schwer es war, die Namensfindung dieses Podcasts. Und obviously, falls ihr das uns noch nicht darüber habt reden hören und ihr wisst jetzt aktuell obviously, wie der Podcast heißt, weil ihr habt ihn angeklickt, dann denkt ihr euch so, okay, war ja, ihr habt euch ja für die kreativste Wahl entschieden. Manchmal, du hast es manchmal ein bisschen bereut, oder?
Also ich...
Mehr als ich. Ich bin happy.
Ich bin zufrieden damit, aber ich finde, wir hatten ein paar Vorschläge, die den Namen würdig vertreten hätten. Und ich finde so, weißt du, es gibt ja viele Podcasts, die so beide Namen kombinieren. Lanz und Precht, Fest und Flauschig, Gemischtes Hack, das sind ja alle überall.
Aber Gemischtes, also es gibt ja einmal diesen Trend von so, damit ging es ja mit Fest und Flauschig oder
Sanft
und Sorgfältig.
Das war, ein richtig schmerzhafter Tag für mich, als ich 2016? In meiner WG in Nürnberg saß und dann wurde Sanft und Sorgfältig aufgelöst. Das war mein One Direction Moment.
An die Auflösung kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß noch, wie ich das irgendwann entdeckt habe und dann, das war ja auch noch so ein Podcast, glaube ich, den man auch so in RSS-Feed so ein bisschen gehört hat.
Ja, genau, das hat man noch in der Podcast-App
Und auf Radio 1 Seite und genau. So, ne? Ja, das waren auf jeden Fall gute Zeiten, aber ich kann mich, doch, ich weiß noch, ich glaube, da war ich schon beim RBB, weil das war ja ein Riesending, der RBB wollte, das ist ja das Allerlustigste, ne? Ich weiß nicht, ob man das so auf dem Schirm hat, aber nachdem diese Trennung da war mit Radio 1, Fest und Flauschig und RBB, wirklich, ich habe ja lange beim RBB gearbeitet und moderiert bei Radio Fritz, es ist halt wirklich so, die Leute, du durftest eigentlich Spotify gefühlt nicht sagen. Das war wirklich, jahrelang durften Dinge nicht auf Spotify sein, glaube ich, einfach, weil die so beleidigt.
Fair.
Einfach, naja, egal. Also es
hat
gibt
man danach nicht versucht, ganz kurz, hat man danach nicht versucht, diese Lücke, die Sanft und Sorgfältig gerissen hat, mit so Munchu und Schröder zu füllen?
Das kann sein. Das ist also,
hat ja auch super funktioniert.
Hat super funktioniert. Tolle Leute. Auf jeden Fall. Es gibt ja diese Namensblase, so Sanft und Sorgfältig, Fest und Flauschig, Gemischtes Hack. Also so quatschige Namen, die einfach so alles sein können.
Ja.
Und dann gibt es ja so auch so eine neue Generation, die eigentlich genau sagt, was ist.
Genau.
Also zum Beispiel Too Many Tabs, unsere lieben Kollegen, Drinis, unsere lieben Kollegen, zum Scheitern verurteilt.
Ja.
Das ist ja, da weiß man ja so ein bisschen schon das Konzept.
Ja.
Und dann gibt es so die langweiligen Bibel,
ja, genau,
die machen
so
einfach, Hotz
und Humsi.
Also wir sind halt die, die es machen.
Und wir
Hotz und Humsi.
Ja, und wir mussten auch sehr viel Betonung auf das Und in unserem Namen legen.
Ja,
weil sonst ist es einfach, es ist obvious. Es ist haha, ist nicht so gut. Aber
und es gibt einen anderen Podcast, das regt mich auch richtig auf, der auch Ho und Ho ist und der ist einfach ein rechter Podcast.
Der hätte, dass ich das Und sparen könnte.
Die sollen mal weggehen aus der Spotify-App von allen anderen.
Hopf und
Horst und Hopf.
Hopf, genau. Und die hätten sich das Und sparen können, weil die hätten einfach die 88 als Zahlencode nehmen können.
Wäre noch gutes Marketing gewesen.
Heil und Hitler, kein Problem.
Auf jeden Fall wollte ich jetzt, der ist gerade erst nachträglich in meinem Kopf angekommen. Auf jeden Fall dachte ich mache jetzt den großen Leak mit unserer Namensliste.
Ja.
Soll ich einfach straight durchgehen? Willst du kommentieren?
Ja, gerne. Also wenn das okay ist für dich, würde ich es gerne machen.
Okay, aber kann natürlich sein, dass uns jetzt, wenn wir jetzt feststellen, ich habe auch seit 1,5 Jahren nicht mehr reingeguckt, was ein richtig guter Titel ist. Für eine Brand.
Mhm.
Dann könnte sein, dass jemand klaut, aber dann ist es so.
Ja, ist okay. Hey, wir sind ja ein Podcast für die Leute letztlich.
Kann auch sein, dass es richtig peinlich
ist. Der Volkscast.
Also, die Idee ist gut. Kaffee lieb.
Nee, das war jetzt scheiße.
Kaffee süß.
Das klingt ein bisschen, als würde das auch so auch jemand von Radio 1 hosten. Kaffee süß.
Ja, stimmt.
Oh nee, aber das ist so auch random. Das ist auch Kaffee süß ist ein bisschen, das hat auch wieder so, das ist wie so diese
Propaganda. Aber Kaffee süß mochte ich ein bisschen.
Ja, aber ich sag dir jetzt, warum es nicht gut ist, weil Jud süß ist ja dieses Stürmer rechtsradikale antisemitische Propaganda und Kaffee süß wäre einfach das wäre nicht gut gewesen.
Ja, auch problematic, auch mit unserem Namen. Okay. Kartoffelgrator.
Genial. finde ich super.
Oh, das ist, also ich glaube, es sind wirklich nicht, naja, egal.
Es sind schon Berger dabei, Kartoffelgratin finde ich super.
Ich will jetzt einmal betonen, dass es nicht alles, also wir haben einfach ganz viele Begriffe gesammelt.
Bist du dir sicher, dass es noch die Podcast-Namen sind und nicht eine Einkaufsliste?
Also es ist in meiner Notizen-App.
Ja.
Ich kann es ehrlich gesagt nicht garantieren.
Und wer hat in der Notizen-App schon mal
gelogen? Es geht noch besser weiter. Vitamin, Kaffee, Zucker, Salz, Speisekarte.
Das sind Ideen gewesen.
Ich weiß nicht, ich glaube, das waren so random Wörter, die wir reingeworfen haben.
Speisekarte.
Jetzt kommt Stahlkörper cool. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass wir die bekommen.
Das klingt wie so, wie so ein Cover-Up-Projekt von Kraftklub, wenn sie geheim...
Stahlkörper cool.
Stahlkörper cool könnte Kraftklub sein, wenn sie so geheim auftreten wollen irgendwo.
Ganz schön.
Nee.
Panikattacke live.
Das klingt nicht gut.
Das klingt halt auch wie so eine Band.
Ja, das klingt, als würde es dieser, wie heißt dieser Psychologe, der bei Wer wird Millionär gewonnen hat?
Leon Winscheid.
Genau.
Sein neues Format.
Genau, Panikattacke live.
Aber wäre gut. Für ihn wäre es gut.
Wäre super. Kauf's gerne ab. Wir wissen, dass du Geld hast.
Gib uns dein Geld. Großes Frühstück. Er hat wirklich Geld.
Ja, klar hat er Geld.
Großes Frühstück.
Das finde ich super.
Ja?
Hey, wir kommen um 8.30 Uhr jeden Samstagmorgen raus. Großes Frühstück wäre super. Wir hätten uns dann ein bisschen mehr in die Morningshow-Richtung lehnen müssen, aber
ja,
das finde ich nicht
aber
schlecht.
Das hätte mich dann genervt. Naja, egal. Jetzt kommen einfach wieder random Begriffe. Motto und seid. Also nicht seid dann und dann, sondern ihr seid. Studio süß. Studio Salz. Zum Salz. Nachsalzen. Einfach nur live. Studio Synonym. Studio Syno.
Das bin ich mir 100% sicher, dass man daraus... Das wäre SS als Abkürzung gewesen.
Noch nicht Strudelstudio.
Gewesen. Strudelstudio ist, herzlich? Noch, ist aus irgendeinem Grund noch rechtsradikaler, als einfach SS zu sagen.
Herzhaft und süß. Oh, das gibt's doch schon.
Das gibt's 100% schon. Herzhaft und süß ist super.
Das ist halt auch wie fest und flauschig. Schnabulieren, herzhaft, süß. Also ich muss dazu sagen...
Schnabulieren?
Schnabulieren ist perfekt.
Ja.
Schnabulieren ist perfekt. Herzhaft, süß. Herzhafter Übermut. Übermut. Bitter. Kaffee und Salz.
Kaffee toi. Und Salz.
I don't know. Ich weiß auch nicht. Naja, egal. Toi, toi, toi.
Nee. Toi, toi, toi. Auf gar keinen Fall.
Macht ihr eigentlich einen Podcast über die Medien? So, was ist so toi,
ja, toi, 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 toi.
Hallo, wir arbeiten in den Medien und bevor wir auf die Bühne gehen, sagt man immer toi, toi, toi. Deswegen ist das der Titel von unserem Podcast. Okay. Im Abgang mit... Das war, glaube ich, auch dein Vorschlag.
Nicht schlecht.
Oder? Aus gegebenen Umständen.
Auch nicht schlecht. Also vielleicht lobe ich gerade einfach nur meine
Ich glaube, es sind deine, ja. Zweitwohnsitz?
Das würde für mich gut passen, weil ich ja... Ah nee, Zweitwohnsitz ist, wenn man zwei Wohnungen hat, ne?
Ja.
Nee, ich bin ja einfach nur umgezogen.
In eigener Sache.
Boah, das klingt,
das
als
ist so LinkedIn-Post,
ich. Ja, ich finde, es ist so ein bisschen wie so ein Podcast, der von Spiegel Online oder so veröffentlicht wird.
Oh, stimmt, die haben auch immer diesen
Namen. Ja, genau.
Ja. Selbstdiagnose live.
Das ist auch Leon Winscheid. Viel Spaß damit.
Ja, viel Spaß. Leon, liebe Grüße. Ambitioniert aufgeben. Immer so auch so Gegensätze. Findest du gut, was?
Ambitioniert aufgeben? Nicht so gut?
Naja, aber dann hätten wir auch immer darüber reden müssen.
Nee.
Das ist also, dann auch schon der
also
Titel.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Too Many Tabs immer über Tabs reden.
Ja, aber schon, das ist schon der rote Faden. Wir machen ja einfach wir sind einfach auf einmal so ein Podcast-Kritik-Podcast geworden.
Warum haben wir das nicht gemacht?
Podcast-Kritik-Podcast. Hundswetter. Hier steht halt ernsthaft irgendwie cool. Was ist das denn?
Ah, okay. Also Hundswetter könnte ein Heinz-Strunk-Roman sein. Ich finde es nicht so schlecht. Hundswetter, der neue Roman von Heinz Strunk. irgendwie cool, meine Radiosendung bei...
Stimmt.
Bei RBB Fritz heißt theoretisch cool.
Theoretisch cool. Stimmt, das war auch ein Name, auf
ja,
den Liste, glaube ich, den du vorgeschlagen hast.
Ich habe den recycelt.
Finde ich auch sehr gut. Hundeleben. Oh, jetzt habe ich einen, den ich irgendwie hasse, wenn ich den lese.
Ist ein Hunde, ist doch bestimmt ein Benedikt-Welz-Roman.
Ja. Mediatheke. Oh, hasse ich auch. Wochenlange Auszeit. Ich finde die alle ganz schlimm.
Ja, das klingt alles wie Podcast-Namen und das nicht.
Und ich habe noch einen und bei dem bereue ich, dass wir ihn nicht genommen haben.
Kid Me.
Normale Milch.
Das ist ein Killername.
Der ist halt weiterhin, der wäre gut gewesen.
Normale Milch.
Normale Milch. Mit Sebastian Hotz und Salwa Humsi. Normale Milch mit Salwa Humsi und Sebastian Hotz. Und dann hätten wir auch, nein, ich singe jetzt nicht unser Intro.
Normale Milch.
Ja, was ist denn jetzt?
Das finde ich irgendwie gut.
Ist gut, aber so heißen wir halt nicht.
Ja, Es ist auch politisch schwierig. Was ist denn normal? Was ist schon normal in dieser Welt?
Was ist normal? Ich bin's nicht.
Normale Milch. Ich finde es gut.
Ja.
Ich finde es gut irgendwie.
Cool, dass wir uns darauf geeinigt haben. Ey, wo
Nein, es ist doch gut, so ein B-Team zu haben. Also so.
Du meinst, im Notfall können wir.
Im Notfall, wenn hier alle Stricke reißen, können wir immer noch. Weißt du?
Einfach eine normale.
Vielleicht ist normale Milch unser Fest und Flauschig.
Und du meinst, wenn wir wechseln?
Genau. Wenn wir wechseln.
Zum Radio, weil wir den Podcast auf einmal beim Radio machen.
Ich bin mir sicher,
dass. Ich will nie wieder zurück zum Radio, liebe Grüße.
Ich freue mich, zurück zum Radio zu sein. Ja. Im dritten Wochenende im Mai, glaube ich, wieder.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Viel Spaß.
Ja, das Radio ist was Feines.
Ich war ja ein paar Jährchen.
Werbung.
Sebastian, wir sind im Werbeblock und unser Werbepartner ist einer, mit dem ich, glaube ich, sehr, 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 sehr happy gewesen wäre als Jugendliche, weil da habe ich mich regelmäßig damit beschäftigt, Webseiten zu bauen. Mhm. Nicht, weil ich so mega nerdy war und wusste, wie man ernsthaft Webseiten baut, aber weil ich einfach andauernd irgendwelche Projekte an den Start gebracht habe. Also zum Beispiel einen eigenen Blog. Dann hatte ich noch einen anderen Blog. Ich hab mir auch eine eigene Website gemacht. Da habe ich meine selbstgezeichneten Mangas hochgeladen. Ich weiß nicht, was ich mir davon erhofft habe. Ja, es ist niedlich.
Warum hast du nicht HTML drauf geschafft? Ist doch easy. Bisschen HTML, mal so einen schönen VHS-Kurs dazu machen. Oder gibt es da eine einfachere Möglichkeit?
Es gibt einfachere Möglichkeiten und zwar Squarespace. Und I wish, ich hätte das damals schon auf dem Schirm gehabt. Und ich würde mir heute, also wenn ich in der Zeit zurückreisen würde, würde ich sagen, 13-jährige Salvi, mach dir doch deinen Blog oder deine Website, wo du deine Mangas hochlädst mit Squarespace, weil das Coole ist. Und das liebe ich wirklich. Das ist wie ein Baukasten da. Und du kannst am Anfang zum Beispiel sagen, ich möchte das und das mit der Website machen, ich stelle mir das und das damit vor, klickst dich da so ein bisschen durch und dann wird dir schon ein erster Designentwurf vorgelegt oder so mehrere, so wie Templates, die quasi schon in diese Richtung gehen, wie du deine Website haben möchtest. Und dann kannst du die aber auch voll easy anpassen, einfach so Bausteine austauschen. Das heißt, man muss sich eben nicht erst eine lange HTML draufpacken.
Das klingt deutlich entspannter, als sich HTML draufzuschauen. Das hätte ich mir sparen, den Nachmittagskurs in der Schule da sparen können damals. Ja, schade, da hätte ich mich auch, vielleicht hätte ich dann mehr Spaß mit meinen Freunden haben können, wenn ich welche gehabt hätte. Aber ich habe leider HTML-Kurse gemacht.
Ja, und Squarespace hat auch richtig viele verschiedene praktische Eigenschaften. Also je nachdem, was ihr dann halt mit dieser Webseite machen wollt. Ne? Also ihr könnt da zum Beispiel Easy-Kurse anbieten. Zum Beispiel einen Manga-Mal-Kurs, einen Twitter-Kurs, einen Punch-Needle-Kurs.
Und wenn du ein paar Mangas vielleicht verkauft hast, dann kannst du über Squarespace sogar Kundenrechnungen erstellen lassen. Von der Überprüfung von Leads bis zur Rechnungserstellung und zum Zahlungseingang kannst du alles in einem einzigen optimierten und anpassbaren Workflow erledigen mit Squarespace.
Ja, und noch viele weitere Funktionen. Also eigentlich alles, was ihr euch von einer guten Website wünscht.
Zum Beispiel Analytics. Also das ist ja immer ganz praktisch, wenn man weiß, wer, woher, warum auf deine Website kommt. Mit Leistungsdaten, Verkäufe und Website Analytics hast du das alles im Auge, wie deine Reichweite wächst, Verkaufsstatistiken verfolgen und erfahren, wie du dich auf neues Engagement konzentrieren solltest. Alle Daten, die du für die Skalierung deiner Marke oder deines Unternehmens brauchst, sind vollständig eingebunden und übersichtlich dargestellt mit Squarespace.
Squarespace. Also wirklich, wenn ihr euch eine Website machen wollt und noch drüber nachdenkt, wie macht es so?
Alle Infos über Squarespace findet ihr in den Shownotes oder unter de.squarespace.com/hotshumsi. de.squarespace.com/hotshumsi. HOTZHOUMSI.
Werbung Ende.
Wollen wir über den Podcastpreis reden vielleicht? Wieso habe ich das gerade so angekündigt? Wollen wir über den Podcastpreis reden vielleicht? Ich habe so gesingsang zu Köln.
Finde ich gut.
Ja, naja. Was sagst du?
Wir sind in der Shortlist vom Podcastpreis. Und das ist ein Preis, bei dem man abstimmen kann.
Ja.
Ein Volkspreis.
Ja.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr abstimmen bei Beste Newcomer in. Das wären dann wir. Und ihr könnt gerne abstimmen. Ich würde mich sehr freuen. Wir werden safe irgendwo den Link Shownotes.
Ja, in den Shownotes. Der Link ist in Shownotes.
Und in der Story wahrscheinlich bei uns beiden auch irgendwann.
Ja.
Macht es mal. Das würde uns sehr, sehr freuen, damit wir auf eine Preisverleihung dürfen. Und wenn wir auf eine Preisverleihung dürfen, ist es neuer Content.
Ist gut für euch.
Das ist super. Dann haben wir schon wieder ein Thema und das ist eine gute Sache. Ich würde mich sehr freuen. Würdest du dich auch freuen?
Ich würde mich auch freuen. Da könnt ihr mal einen Klick da lassen.
Dankeschön.
Das ist cool. Ich finde auch so bei Podcasts, egal. Okay. Ich bin ein bisschen durch. Ich wollte gerade sagen, ich finde es so lustig, die Vorstellung, dass dann Leute da gegebenenfalls abstimmen, weil ich manchmal immer noch nicht checke in meinem Hirn, guck mal, wenn ich 13 Fragen moderiere, sehe ich ja die Gäste, die da sind und ja, so. Ja. Oder wenn ich jetzt irgendwo drehe, dann sehe ich die Leute, mit denen ich drehe. Ich sehe natürlich nie das Publikum. Im Vergleich zu dir, wenn du dann zum Beispiel auf Lesetour gehst, siehst du das Publikum.
Ja.
Und beim Podcast ist es auch wieder die Sache, ich kann mir manchmal einfach nicht vorstellen, dass Leute das hören. Und letztens hat mich eine sehr prominente Person darauf angesprochen, dass sie ja auch Oreo-Fan ist.
Frank-Walter Steinmeier tatsächlich.
Tatsächlich war es Frank-Walter Steinmeier.
Wir haben uns Shoutout.
Getroffen im Schloss. Dass diese Person auch Oreo-Eis mag. Und ich war so, mir ist so kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil ich war so, woher wissen Leute, dass ich Oreo-Eis mag? Aber man erzählt hier ja Sachen im Mikrofon, das hören ja Leute.
Ich freue mich darüber, wenn so Menschen aus so gesichtslosen Internet-Freaks ins echte Leben wandern. Und ich bin auch wirklich, ich werde öfter erkannt, so in S- und U-Bahn und auf der Straße. Und es ist immer angenehm und lieb und nett. Und ich freue mich dann immer, dass es meistens ganz nette, freundliche Menschen sind, die so uns hören oder unsere jeweiligen Inhalte konsumieren. Und das ist schön, das ist irgendwie so, also Menschen sind ja echt. Und man kann sich immer nicht vorstellen, dass so eine gesichtslose Statistik wie so und so viel tausend Klicks, Likes, was auch immer, dass das so echte Menschen sind. Und ich finde so, mir macht es so ein ganz warmes Gefühl, dass es halt wirklich so viele Menschen gibt.
Also, ja. Also das Schöne ist halt, wenn die auch nett sind und die einen dann ansprechen und man dann auch einfach sich denkt, das ist ja eine nette Person. Mhm. Das ist einfach eine fremde, nette Person, mit der ich mich jetzt ja auch gut unterhalten könnte. Vielleicht nicht immer, aber oft. Und weißt du, was ich aber richtig awkward finde? Ich denke gerade an eine Situation, wo ich mal auf dem Flohmarkt war, da habe ich so Sachen anprobiert und dann kam so eine Person so mega aggressiv so zu mir, so, woher sie mich denn kennen müsste. Und Alter, das ist sowas, was Leute, glaube ich, häufig sagen, wenn sie einen erkennen. Also das ist irgendwie so ein, auf das Risiko, dass jetzt mega unsympathisch klingt, aber Leute fragen häufig sowas wie, woher kenne ich dich? Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, weil das ist das Erste, was man denkt, wenn man ein Gesicht sieht, was man irgendwie kennt und man ist so, ey, woher kenne ich dich? Aber es ist halt voll random. Was soll man denn dann da antworten, ohne wie ein Arschloch rüberzukommen? Ja, also könntest du mich kennen aus 13 Fragen vielleicht? Weißt du, das ist so, da kann man nicht cool reagieren.
Es gibt so einen Simpsons-Charakter, der sich immer vorstellt, der ist so ein B-Prominenter und der moderiert immer so Infomercials an und sagt immer, hallo, ich bin Troy McClure, Sie kennen mich vielleicht aus Ein Haus in der Prärie.
Der Vibe.
Ja, und das ist, also woher kennst du mich denn? Weiß ich nicht. Was sind denn deine Interessen? Und dann eigentlich müsste man dann erstmal so einen kleinen Fragebogen ausfüllen, damit man weiß, woher man mich kennt. Ich kann immer sagen, aus dem Internet.
Ja, vielleicht muss ich mir auch sowas angewöhnen. Ich bin dann immer so
Fernsehen.
Ich sag dann immer so, oder so, könnte ich dich nicht kennen? Nee.
Oder von Vinted.
Könnte ich dich kennen? Könnte ich dich irgendwoher kennen? Nee. Da bin ich immer so, ich weiß nicht, vielleicht. Aber dann, ich mach das nicht, um zu ärgern, sondern weil ich es selber so unangenehm finde.
Aber geh doch.
Und dann wird es unangenehm, weil dann so, wie, was bedeutet denn vielleicht? Was machst du denn?
Geh doch dann in die Offensive und sag einfach so langsam und stockend. Papa. Einfach so. Und dann geht die Person weg.
Und dann ist das so eine 20-jährige Frau.
Ja, und dann musst du das halt da brauchst du das Improvisationstalent. Und dann sagst du halt, Schwester. Das wirst du gut.
Das mach ich nicht.
Machst du nicht?
Nee.
Aber es wäre Content.
Das zum danach nochmal erzählen?
Okay. Zum danach nochmal erzählen. Oder die Person denkt sich dann, Mensch.
Macht eine Insta-Story draus.
Genau.
Und dann geht's viral.
Dann berichtet Tag 24 darüber.
Toll.
Und dann wird es irgendwann mal noch in einem Stern-Interview aufgegriffen. Und der Stern fragt dann, hey, hast du diese Person wirklich beleidigt?
Schwester genannt.
Genau.
Schwester genannt. Dann würde ich sagen, ja, ich habe sie tatsächlich Schwester genannt.
Genau.
Aber nicht auf dem Flohmarkt, sondern woanders.
Genau.
Ja.
Das fände ich interessant, wenn du das machen würdest.
Naja, vielleicht passiert das ja mal.
Finde ich gut.
Ich wollte mit dir über ein Thema heute sprechen, was ich letzte Woche schon angekündigt habe. Und zwar möchte ich gerne mit dir darüber, also einmal möchte ich mit dir allgemein über das Thema Eliten reden, weil wir da gerade eine Aspektsendung zu gemacht haben. Bist du gegen Eliten?
Ja.
Gegen die da oben?
Ja.
Okay, gut, dass wir es geklärt haben.
Gut.
Ich war auf einem Internat schon vor ein paar Wochen und ich freue mich schon die ganze Zeit, dir davon zu erzählen. Und zwar ist es, ja.
Also Internat klingt für mich erstmal sehr nach so entweder Freaks oder Zauberer oder beides.
Ja, ja.
Also hast du, also Internat...
Ich habe leider keinen Zauberer gesehen.
Wenn das ein guter Zauberer ist, lässt er sich nicht blicken.
Ja, dann merkt man das.
Genau. Also ich Internat war für mich etwas, womit gedroht worden ist.
Ja. Wurde bei dir gedroht?
Nein, also meine Eltern hätten mich nicht auf dem Internat geschickt.
Aber wurde schon mal gedroht?
Aber ich weiß so dieses, dann kommst du aufs Internat,
jo.
Das war schon, ist nichts Positives.
Nee, ist nichts Positives und ich glaube auch, also so nach meinen Erfahrungen dort, das passiert auch, also auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall einen Schüler kennengelernt, der hat das, glaube ich, nicht so gesagt, aber der meinte so, dass er es vorher, dass er nicht so gute Noten hatte und so, und er wäre auch auf eine normale Schule gegangen, und das klang schon für mich so ein bisschen nach diesem Vibe von, du gehst jetzt aufs Internat, weil du musst mehr Disziplin lernen.
Also so wie, um ein zweites Mal eine Simpsons-Folge zu zitieren, dann wird man auf die Militärschule geschickt, aufs Internat, wenn man keine guten Noten hat. Wie Bart, in 3 Folgen wahrscheinlich.
Ja.
Achso,
das ist passiert.
Ja, genau, passiert das wirklich.
Ah, okay. Naja, also ich im Internat auf jeden Fall, okay. Also schon, wie gesagt, also bei diesem einen war ich mir sehr sicher, und ich bin mir sicher, dass es auch bei anderen passiert. Es war ja ein Special-Internat.
Ja.
Und zwar, kennst du zum Beispiel dieses Schloss Salem? Das ist, glaube ich, so das fancyste, was es in Deutschland gibt, was so richtig teuer ist, und was auch, ist auch ein Schloss, und ist wie bei Saltburn. Und da sind wirklich die richtig rich Kids.
Also ich habe Einblicke in ein besonderes Internat bekommen.
Ja.
Und zwar, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber es ist auch relativ bekannt. Und zwar ist das Schloss Einstein. Ja, also da kenne ich, das ist die Internatswelt, in der ich mich auskenne.
Ja, aber es ist schon anders. Schloss Einstein war ja cool. Oder? Also ich, für mich war das schon so, da habe ich mich so hingeträumt, so im Leben.
Ich fand es auch cool, aber ich war damals in so einer Phase, in der wollte ich keine echten Menschen sehen, wenn ich fernsehe. Da wollte ich coole Cartoons sehen.
Ich habe Schloss Einstein geliebt. Ich weiß noch, wie ich von der Schule nach Hause, ich glaube 14 Uhr lief es immer.
Geil.
Ich weiß noch, beste Zeit, 2 Folgen Schloss Einstein. Kriege ich direkt Glückshormone, wenn ich dran denke. Aber es ist nicht so, sondern es...
Denn ja, wir sind die Kids von morgen.
Oh yeah.
Ja.
Das ballert. Nee, genau. Und das ist so ein bisschen wie das Schloss Salem, aber ich würde mal sagen, es ist so von der Fancy-Stufe 1 bis hin drunter. Schloss Neubäuern in Bayern. In Neubäuern.
Mhm.
Ich war mal wieder in Bayern. Und also mega schöne Gegend da und so, ja.
Darf ich die Aussprache korrigieren?
Warte, nein, Neubäuern.
Neubäuern.
Ich so weiß doch. Ich weiß, gut. Ich muss es ja einsprechen in der Synchro. Da wurde ich korrigiert. Neubäuern. Und das ist halt. Also es ist ein Schloss, richtig fancy.
Aber ist es so ein Schloss, wie man sich es vorstellt, so auf einem Berg?
Es ist auf einem Berg, ja.
Krank.
Und es ist schon ein Schloss. Es ist auch schon
mit Türmen.
Ja, auch mit Türmen. Und da die Lehrer, also
mit
es ist jetzt vielleicht nicht ein Schloss, nein,
okay.
Also nicht ganz so.
Aber
doll,
es war schon dunkel,
aber
und kalt.
Es ist halt schon ein Schloss.
Okay.
Aber vielleicht nicht so das krasse Traumschloss, wie man sich vorstellt, aber es geht in die Kategorie Schloss auf einem Berg.
So ein Mitschloss.
Und ja, mit Schloss und so ein Schloss, wo die in ganz jetzt weiß ich nicht mehr, wie es richtig, Neubäuern. In ganz Neubäuern, ich glaube, das treibt da auch so die Wirtschaft. Also weißt du, ich glaube, dieses Schloss zieht da alle mit.
Also es ist noch so, also man merkt so, das wurde gebaut von einer Adligen, von einem König, von einem Herzog, von einem, weiß nicht, Junker.
That's the vibe.
Gut.
Und man muss einmal dazu sagen, der Unterschied zu Schloss Einstein, es kostet halt 4.000 Euro. Im Monat.
Und Schloss Einstein hat nur 17,50 Euro GEZ damals gekostet.
Eben.
Muss man mal sagen.
Eben.
Ja, fair.
Und auf diesem Schloss war ich, weil wir uns so ein bisschen für die Recherche die Frage gestellt haben, so wo wird Elite in Deutschland ausgebildet? In Deutschland haben wir ja nicht so Elite-Universitäten wie zum Beispiel
Harvard
in den USA.
Und MIT.
Genau,
und so
diese
weiter.
Ganzen Sachen. Und da, also da gehst du halt hin von der 6. bis zur 12. Klasse.
Also im Gymnasium letztlich.
Gymnasium einfach, ja. Und ich fand das schon, ich war am Anfang schon so, boah, cool, jetzt auch so ein echtes Internat, wie so von Harry Potter und Schloss Einstein. Und ich war auch am ersten Tag fast so ein bisschen neidisch auf diese krasse Möglichkeit auf Bildung, die da bekommen können.
Ah,
nur
ja.
Weil die Eltern halt wahnsinnig viel Geld bezahlen. Also da gibt es auch viele Stipendiaten, habe ich auch kennengelernt.
Mhm.
Die kriegen dann so teilweise 50% übernommen oder
aber
alles,
dann kostet
aber 50
es halt,
ist immer noch 2.000
Dann kostet es 2.000 Euro, ja.
Also es ist immer noch, also ist immer noch sehr viel Geld.
Aber guck mal, du musst es positiv sehen, weil das ist die einzige Möglichkeit, in der reiche Kinder bessere Chancen haben als Kinder aus bürgerlichen oder armen Familien. Das ist doch super, dass es nur diese eine Möglichkeit ist.
Ja, das ist, ja,
das ist total toll, in so einer Gesellschaft zu leben.
Ja. Ja, nee, weil ich bin schon gerne in die Schule gegangen. Also ich hatte auch meine schwierigen Zeiten, aber ich habe vom Ding her gerne gelernt.
Mhm.
Und als ich, du ja auch, weiß ich ja.
Mhm.
Und also die haben halt Klassen mit 9 Leuten bis 12 Leuten. Ich war bei einem Chemieunterricht dabei. Es sind halt 9 bis 12 Leute und die haben so Top-Ausstattung, die haben Laptops und so. Und weißt du, ich dachte mir schon so, boah, ich glaube, ich hätte das geliebt mit so 13. Ich wäre komplett drauf abgegangen.
Mhm.
Also du kriegst halt so, du kannst halt nicht untergehen in der Klasse. Kann doch scheiße sein.
Ja, also manchmal ist es ja auch durchaus schön, wenn man sich so in einem Unterricht ein bisschen so zurücknehmen kann und
das
ein
stimmt.
bisschen...
Genau, das
kann.
Kannst du da halt nicht.
Ja.
Du kannst dich nicht relaxen, weil der Lehrer wird dich immer rannehmen.
Okay.
Weil, also wenn halt nur 9 Leute was sagen können, dann wirst du einmal was sagen müssen.
Dann musst du auf jeden Fall was sagen, ja.
Ich musste auch so, es war voll komisch, ich habe mich richtig alt gefühlt mit so 16-Jährigen, 15-Jährigen so Sodbrenntabletten untersuchen im Chemieunterricht. Ich war so richtig, oh Gott, aber wie verhalte ich mich hier normal?
Aber kannst du dich daran erinnern, wie unglaublich erwachsen du dich mit 16 gefühlt hast?
Ja, und die kommen auch alle, ganz im Ernst, ich fand, die kamen da alle nochmal erwachsener rüber, weil das ist eine Schule mit so einem Wirtschaftseinschlag.
Ja.
Und das ist, und das war auch so meine Erkenntnis aus dieser Schule, es geht bei der Ausbildung von einer vermeintlichen Elite oder akademischen Elite, es geht um Knigge, es geht um Regeln, es geht darum zu lernen, wie bewegt sich, wie redet, wie handelt die Oberschicht, was ist die Knigge. Und dadurch wirken die auch, nicht alle, aber einige, die ich gesprochen habe und die halt einfach dann auch Bock haben auf Führungskräfte und so, also viele von denen haben mir echt gesagt, ich will in die Außenpolitik, ich will Außenministerin werden, ich will an eine Top-Manager-Position. Und das sind Leute mit 15, 16, die das schon so sagen und so wissen. Und das merkt man denen schon an. Also die wirken deutlich erwachsener als 16. Ich hatte teilweise das Gefühl, die wirkten erwachsener als ich. Das ist schon krass.
Also es ist so richtig, also das Klientel, das dort ist, ist so Old Money. So Leute, die in
auch,
der,
ja.
Also auch.
Nicht nur, aber auch.
Aber es ist schon so. Schon so, ja, vielleicht um die Pop-Referenz zu ziehen, Saltburn, das sind ja auch, das ist ja auch dieser Circle von den wirklich Reichen und dann dieser Außenseiter aus der armen Familie, beziehungsweise aus der bürgerlichen Familie.
Genau.
Das kann man schon so ziehen, diesen Quervergleich.
Ja, und diese Leute gab es auch. Also es gab auch Leute, die sagen, die hätten sich das sonst niemals leisten können und die haben sich das mit harter Arbeit erarbeitet, dass sie ein Stipendium bekommen. Und für den hatte ich auch Respekt, weil ich stelle mir das auch ehrlich gesagt schwer vor, in der Schule zu sein, wo teilweise halt Leute sind. Also das war schon in meiner Schule so, dass man gemerkt hat, wer halt zum 18. Mercedes geschenkt bekommt. Und dass es da dann so, dass es da so Unterschiede gab. Und das spürst du ja auch als Kind schon. Und wenn es noch krasser ist, wenn du, also ich glaube schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett an dir vorbeigeht.
Also an meiner Schule gab es auch Old Money, aber dieses Old Money war irgendwie der Inhaber der Bäckereikette und irgendwie noch so der Cousin von einem Betonunternehmer. Also das war jetzt...
Ja, und an der Schule ist halt Old Money schon auch, also wie gesagt, nicht nur. Ich habe vor allem mit vielen Stipendiatinnen geredet, bei denen ist es anders. Wie gesagt. Aber ich habe auch TikToks gesehen, die wir auch in unserer Sendung drin haben.
Wieso dürfen die denn auf TikTok gehen?
Ja,
ich dachte, das wäre eine ordentliche Schule, dass da ein bisschen...
Ja.
Die dürfen auf TikTok leider.
Die dürfen leider auf TikTok, ja. Okay. Ich habe so TikToks gesehen. Nach Saltburn gab es ja so einen Trend, so Saltburn-Fantasy, dass ganz viele reiche Leute, und ich war leider sehr in dem Rabbit Hole und habe mir das reingezogen, sehr reiche Leute, auch in Deutschland so komplett ihr Leben, ihr reiches Leben einfach gezeigt haben.
Das waren so diese TikToks, wo jemand dann zum Beispiel zum Murder on the Dance Floor, wie tanzt. In der letzten Szene aus Saltburn, dann so durch so ein großes Haus läuft zum Beispiel.
Ja, durch die Villa und dann die Eltern und hier spielen wir Billard und so und auch in Berlin, auch in Potsdam, ein Typ, auf dem Account habe ich mich schon so häufig verloren, der zeigt dann so, wie sein Papa ihm irgendwie zum Abi eine Rolex geschenkt hat und er zeigt die ganze Zeit, wie er mit seiner Mama im KDW shoppen geht und so und das aber alles komplett unkritisch. Ich denke mir so, hey, live your life klingt, als hättest du mega Fun, aber es ist halt komplett unkritisch, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, mir ist es dann fast lieber, wenn so offensichtliche Millionärskinder, um das jetzt mal vereinfacht zu sagen, wenn so Millionärskinder ihren Reichtum unkritisch abfeiern, statt zu sagen, ja...
Das ist ja auch noch doof, dass Leute nicht so viel haben.
Ja, es tut mir schon leid. Also ich nehme diese Rolex hier jetzt mit einer gewissen Demut an. Ja. Das denke ich mir so, du kleiner Wichser, du kannst, nee, sei einfach happy und reich und hol dir mit 24 die erste Entzugskur, weil du sehr viel Zugang zu Kokain hattest. Geh deinen Weg, aber lass mich in Ruhe damit.
Ja, also ein TikTok, oder ein TikTok-Account von einer Schülerin auf dieser Schule, auf dem habe ich mich ein bisschen verloren und da war wirklich, bei TikTok kannst du ja auch so Karussell-Posts machen wie auf Instagram mit mehreren Fotos und da war wirklich so nur aufgezählt quasi, was alles diese Schule für sie zu bieten hat und das war auch was ganz anderes, als wie ich die Schule erlebt habe, weil ich war ja mit den ganzen StipendiatInnen und
du warst so
ich war mit dem Fleißigen.
Du warst so in diesem Unterdeck wie in Titanic,
so
du warst so in der dritten Klasse.
Und dann war ich so, krass, was geht denn da ab? Und dann zeigt die so, Klassenfahrt nach Kitzbühel, also alles so, hey, guck mal, wie geil, one day in boarding school, bla bla bla, elite boarding school oder whatever, old money boarding school und dann zeigt sie so, hier essen und dann in dem Mittagssaal war ich auch, das sieht halt so heftig aus, so goldene Stühle, alles verziert ganz hoch. Dann
was gab's denn Kitzbühel zu
essen? Es gibt einen Koch, der kocht dann 2-3 Mal am Tag, glaube ich. Ich habe da Couscous gegessen.
Okay, das hätte es in meiner Schulkantine nicht gegeben.
Nee, also gesundes Essen, es gab eigentlich alles, was so für jeden, alles, gab okay. alles, ja.
Okay, genau. Also, aber es war ein gutes Kantinenessen.
Ja, ein sehr gutes Kantinenessen. Okay. Genau, dann so, da hat sie so gezeigt, Kitzbühel, und dann zeigte sich auch, wie sie so Lufthansa Business Class
ja.
innerhalb von Deutschland von ihren Eltern
das Dümmste,
am Wochenende zur Schule fliegt und so. Und dass sie so Bälle haben, wo sie dann auch Ballklamotten tragen und alles und ihre Räume. Und sie zeigt quasi alles, was so richtig so zeigt, wie reich sie ist.
Ja.
Und das ist ihr ganzer Account. Und dass die Events von Porsche gesponsert sind. Es gibt so ein Wirtschaftsevent von dem, was von Porsche gesponsert ist. Das zeigt sie dann auch ganz stolz. Also es geht schon, da, also bei diesem Account ging es schon richtig ums Prahlen. Und halt alles auf Papas Tasche, ne?
Ja.
Und dann, und genau da checke ich auch deinen Punkt sozusagen, so live your life. Aber wenn dann Leute kommentieren so, naja, cool für dich, wäre halt für mich ja. nicht drin, dann auch so aggressiv zu antworten.
Ja, so, also ja. da ich muss es als Realität akzeptieren, dass es so ist, dass es Menschen gibt, die in ein Leben geboren werden. Und ich bin ja auch nicht frei von den Privilegien. Ich wurde ja auch in eine mittelständische deutsche Familie geboren, die es mir ermöglicht hat, dass ich einigermaßen sorgenfrei studieren kann und so weiter. Mir ist das bewusst. Aber so dieses, sorry, natürlich sind Menschen auf dich neidisch und auch wütend, dass du das so leben und so frei ausleben kannst. Und wenn das in deren Algorithmen angezeigt wird, dann ist doch... Also das, was so dieses kritische Reflektieren von Reichtum, das muss nicht bedeuten, dass man jetzt, ich möchte nicht, dass Reichtum kritisch reflektiert wird. Ich möchte, dass die akzeptieren, dass man das scheiße findet und sie hasst. Das möchte ich. Kritisches Reflektieren von Reichtum, so dann gib ihn ab, Alter. Sorry, das hasse ich richtig doll.
Ja, oder halt, dann sei halt reich und reib's doch nicht allen. Genieße es, hab eine gute Zeit und reib's halt nicht allen unter die Nase.
Ja, oder reibst den Leuten unter die Nase, die auch reich sind.
Ja.
Und akzeptierst, dass manche Menschen das scheiße finden.
Ja. Ja, ja, ja. Und sie finden ja auch nicht erstmal dich scheiße deswegen, sondern sie finden die allgemeine Ungerechtigkeit,
ja,
dass
genau.
manche Leute einfach reich geboren sind und auf so eine tolle Schule gehen können.
Ja.
Macht sie ja sauer und nicht dich als Person. Sorry, aufgestoßen.
Das ist ein Safe Space dafür.
Dankeschön, ich weiß. Ja, und ich fand halt so krass an dieser Schule, was, also weil wir uns mit Eliten beschäftigt haben, noch, ich habe einen ganz tollen Elitenforscher kennengelernt, Michael Hartmann. Also ich habe ihn leider nicht persönlich kennengelernt, aber ich habe ihn so
ja.
kennengelernt. Also ich habe herausgefunden, dass es ihn gibt und mich mit seiner ja. Arbeit beschäftigt und unser Team hat ihn interviewt. Und der ist so, alles was er gesagt hat, ist so spannend und ich habe alles aufgesaugt und das ist der klügste Mensch der Welt und ich will gerne mal 10 Stunden mit dem reden, einfach nur. Ja.
Aber Elitenforscher heißt das, dass er so... die ökonomischen Zustände beleuchtet, in der solche finanziellen und machtpolitischen Eliten entstehen? Oder beschäftigt er sich damit, was mit Menschen passiert, die saureich geboren werden?
Nee, das Erste, wie die entstehen, ja. wie die sich bewegen, wie die sich rekrutieren und also so quasi das Allgemeine eher.
Also im Prinzip wie so eine Macht- und Finanzelite entsteht und sich aufrechterhält.
Genau, wie sie sich aufrechterhält und das finde ich wahnsinnig spannend. Und was auch so rauskommt bei seinen Arbeiten und so, ist, also was eine ganz große Rolle spielt, ist wirklich Knigge. Und das habe ich unterschätzt. Wirklich diese ganzen Regeln, weil das merkt man auch in der Schule.
Knigge im Sinne von, du hältst die Gabel links und es besser rechts und du arbeitest dich von außen nach innen.
Es fängt da an, in der Schule. Guck mal, die haben ja an so einem Internat gibt es ja Schuluniformen, was ich liebe. So, was ich richtig geil finde.
Entschuldigung, ja. ich muss so viele Gegenfragen stellen.
Ja.
Wie sah die aus? Sah die so aus wie eine Polizeiuniform oder sah sie
Nein,
so aus?
Nein, weißt du, wie die aussieht, als würdest du in der Kanzlei arbeiten? Aber,
also
aber
ein Anzug.
Ja, also es gibt Anzug, es gibt so ganz klassisch so Polo, dann gibt es auch so eine bombermäßige Jacke mit hinten dem Print, Rock, der darf aber nur eine Kniebreite über, eine Handbreite über dem Knie sein. So, also eigentlich genau, wie man sich eine Schuluniform vorstellt, Blusen und dann halt, wenn du ein bisschen älter bist, dann nennen die das Smart Office Wear und dann hast du eigentlich genau wirklich den Dresscode, wie
business
wenn du in
casual,
der
Business Casual, ja.
Ja, Business Casual. Ja. Und diese, so ein Polo oder irgendwie so ein Zipper, wie nennt man das? Du weißt, so ein Pulli, den man oben so zippt.
So ein Quarter-Zip-Ding.
Genau,
ja.
Und wo du dann drunter, und dann darfst du da aber nur ein bestimmtes Hemd drunter anziehen, eine bestimmte Farbe. Also jetzt, ich glaube nicht blau am blau und so.
Also so ein bisschen, als wärst du die Empfangskraft in der Kanzlei, so ein bisschen.
Ja, genau. Als würdest du in der Kanzlei arbeiten. Aber die haben auch alle einen Anzug, einen vernünftigen, mehrere im Schrank. Und die gehen
aber
teilweise
gibt's da auch
im Anzug.
Wappen? Gibt es da ein Wappen auf den Sakkos?
Ich glaube, auf dem Sakkos nicht, weil es ist ja ein guter Anzug, weißt du? Und ich war auch bei der Veranstaltung, die von Porsche gesponsert wurde. Die hatten dann da so eine Wirtschaftsveranstaltung, da war dann so ein hochrangiger Politikwissenschaftler, der dann da auch gesprochen hat und so. Und das ist dann für die zum Connecten. Und das ist schon, die laufen dann da mit 16 halt alle im Anzug rum. Und das ist schon krass, weil ich glaube, viele andere Leute müssen sich das später draufpacken, wie, was ziehst du wann an und so. Das ist schon ein krasser Vorsprung, zu wissen, wie man sich zu verhalten hat. Auch wie die dann bei diesem Wirtschaftsforum sollten die dann so connecten und netzwerken. Und ich fand das beeindruckend, wie 15-, 16-Jährige übers Netzwerken sprechen und wie die da schon rangehen und dass die so sagen, ja, es ist ja wichtig, dass ich mich so und so präsentiere und ich habe jetzt hier schon eine Visitenkarte bekommen. Und das ist schon ein krasser Wissensvorsprung und ich glaube, ein viel krasserer Wissensvorsprung, und damit will ich es gar nicht bewerten, sondern nur so im Allgemeinen, diese Verhaltenskodex, ganz viel Disziplin, wie begegnest du so mächtigen Leuten, weißt du, wie diese ganzen Sachen, ich glaube, das ist sogar viel mehr wert als die reine Bildung.
Du hast komplett recht und mir fällt es gerade auf, dass ich genau solche Leute ja in meinem dualen Wirtschaftswissenschaftenstudium hatte. Und mir ist es gar nicht so also natürlich hatten die einfach einen vom ganzen Wesen, vom ganzen Auftreten hatten die einfach einen Vorteil, weil deren Väter reich waren und die haben sich auch dann immer so sehr schnell mit ihren Chefs gut verstanden und hier mit dem geredet und da Connections gehabt und so weiter. Und mein Gefühl gegenüber denen war nie, also war natürlich ein neidisches, weil ich hätte auch gerne einen 3er BMW gefahren mit 18, aber ich hatte halt einen Fiat Punto. Und aber mein Gefühl war nie, die hätten so einen Vorsprung mir gegenüber, sondern mein Gefühl war immer, das sind miese Schleimer, die so tun, als wenn sie was Besseres. Dabei, was ich jetzt 10 Jahre später sehen muss, waren sie einfach was Besseres. Sie waren einfach.
Nein,
natürlich sind die was. Also natürlich sind sie, haben sie einfach einen finanziellen, einen Etikettvorsprung.
Sie haben auf jeden Fall
Vorsprung, ich aber halt auch einfach nicht. Also das ist ja nicht meine Schuld, dass mir meine Eltern nicht beigebracht haben oder dass mir nicht beigebracht worden ist in der Schule, wann ich ein Polohemd anziehe und wann ich einen Anzug anziehe.
Und da kommt man ja auch nicht drauf.
Nein, natürlich nicht.
Dass das sowas wichtig ist. Und ich habe das auch erst jetzt so richtig, ich kenne das auch von meinen Jobs und so und von der Arbeit. Also es ist schon ein Thema, was ich auf dem Schirm habe. Aber mir ist es so bewusst erst geworden, also dieser Unterschied, wann Leuten dieses Wissen, wie du dich zu verhalten hast, vermittelt wird, das ist mir da erst richtig bewusst geworden. Der Michael Hartmann, es gibt ein Interview mit ihm bei Thilo Jung, das geht über 3 Stunden, das kann ich sehr empfehlen, wenn man mal so richtig doll in dieses Thema sich abnörden will. Oder unsere Sendung. Und da hat er...
Schaut Aspekte bei im ZDF.
Ja, oder im ZDF-Mediathek.
Ihr müsst durch das ZDF-Magazin durch irgendwie und dann könnt ihr Aspekte
schauen. Nein, ihr könnt auch ZDF-Magazin, müsst ihr eigentlich, weil ihr könnt auch einfach direkt in der Mediathek gucken, dann müsst ihr das gar nicht mehr davon
dann
gucken.
Dann lieber in der Mediathek.
Werbung. Es ist wieder Zeit für unseren Lieblingswaschbär.
Es ist wieder Zeit für den einzigen Waschbären, den ich persönlich kenne.
Simon. Unser guter Freund Simon. Ich freue mich immer, wenn ich Poster von dem sehe in der Stadt.
Ich freue mich.
Dann denke ich mir, das ist doch unser Simon.
Weil er auch einer der Waschbären ist, wo man wirklich sagen kann, der wäscht sich tatsächlich. Waschbären haben ja ihren Namen meistens daher, dass sie andere Dinge waschen. Er wäscht sich tatsächlich, weil er ein gut erzogener Waschbär ist, würde ich sagen.
Ja, es ist ein fleißiger, gut erzogener Waschbär und auch noch einer, der hilft auch anderen. Der denkt nicht nur an sich, sich selbst zu säubern.
Ist ja ein Problem vieler Waschbären, dass sie egoistisch sind. Bei Simon nicht.
Bei Simon nicht, weil der macht uns allen das Leben ein bisschen leichter. Weil das leichteste Leben, was man haben kann, ist mit einem guten Mobilfunkvertrag.
So ist es. Und Simon bzw. Simon Mobile bieten den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt nämlich zunächst einmal 100, und ich lüge nicht, 100 Gigabyte Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Wo kriegt man heutzutage noch Dinge geschenkt? Nirgends. Im Leben kriegst du nichts geschenkt, außer 100 Gigabyte Datenvolumen von Simon Mobile für die ersten 12 Monate.
Ansonsten gibt's bei Simon Mobile normalerweise 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab 8,99 € im Monat. Aber das Tolle ist, man kann auch monatlich wechseln. Also wenn man jetzt merkt, man braucht mehr oder man braucht weniger Datenvolumen, dann passt man das einfach an.
Und wer jetzt denkt, wow, das ist schon ganz schön viel tolle Sachen für einen einzigen Mobilfunkvertrag, gibt es da noch weitere Vorteile? Dem kann ich sagen, ja, es gibt noch mehr Vorteile. Man kann monatlich kündigen. Top-D-Netz-Qualität inklusive kostenlosen 5G. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, nicht 4G.
5.
5G. Allnet Flat und Wi-Fi-Calling sind natürlich sowieso dabei.
Und jetzt das Beste.
Für alle, die das immer noch nicht überzeugt hat, gibt es bis zum 13.05. mit dem Code HOHO2 Großbuchstaben, also großes H, großes O, großes H, großes O, 2, für 12 Monate monatlich 2 GB on top. Den Code könnt ihr ganz einfach auf der Website oder in der App einlösen. Alle Infos gibt es wie immer natürlich in den Shownotes und auf simon.link/hotshumsi.
Werbung Ende.
Auf jeden Fall, er hat gesagt, dass er Eliten erkennt er am Gang. Er kennt die am Gang.
Aber
ist auch so ein bisschen so eine alte Mann-Sache, was so Männer einem sagen, die so richtig smart und weise sind, wo man denkt, boah, der ist so klug.
Es ist ein bisschen Astrologie. Es ist ein bisschen, ich erkenne Eliten am Gang und ich erkenne Eliten tatsächlich an ihrem Geburtsdatum. Ich kenne Steinböcke an ihrem Handdruck.
Naja, oder also das oder halt wie auch wie sie sprechen. Das ist in Deutschland gibt das nicht so krass, aber es gibt in anderen Ländern. Ich glaube, er meinte Großbritannien und Frankreich, ich will jetzt nicht falsch sagen, gibt es eine eigene Sprache. Also nicht Sprache, sondern einen eigenen Wortschatz, wo sich Eliten untereinander erkennen. Und deswegen, nur um den Punkt zu machen, Eliten rekrutieren andere, also im eigenen Kreis. Und deswegen ist es so schwer, da reinzukommen. Deswegen ist es so schwer, in Top-Manager-Positionen zu kommen. Und wenn du dir dann genau alles, was du sagst, Leute haben diesen Vorsprung, dann die erkennen sich am Gang, die wissen, wie sie miteinander reden, die wissen, wie sie miteinander bullshitten und quatschen und smalltalken. Wenn die nur Leute reinholen in die Bewerbung, die ihnen ähnlich sind,
ja,
dann
klar.
Ist ja voll offensichtlich, was für ein großer Teil gar keine Chance hat, da reinzukriegen,
reinzukommen. Gibt, also in den USA gibt es ja diese Kultur, die ich natürlich vor allem über Popkultur mitbekomme, dass man sich dann so aus so Verbindungshäusern kennt und ja, du warst auch in der Beta Gamma Ulfiger oder so ähnlich und wir kennen uns von früher.
Also diese heftigen Unis oder
was? Ja, genau. So. Und die haben dann diese Verbindungshäuser und dann kennen die sich darüber und schaffen da ihre Verbindungen. Das gibt es in Deutschland nicht und man denkt immer so, ja, in Deutschland staatliche Unis sind alle immer ungefähr gleich, aber diese elitären Strukturen bilden sich dann zum Beispiel in Neubäuern aus und bilden sich dann darüber hinaus
und halt. Gehen dann halt in die USA, in diese Schulen oder nach Großbritannien oder so.
Oder so diese Netzwerke und Alumni-Treffen und so weiter gibt es ja auch an den vermeintlich guten, an den guten und die sollten die einzigen Unis sein, an den staatlichen Unis.
Ja.
Aber ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Na klar gibt es das auch in Deutschland.
Ja, also ich würde sagen, nicht auf dem Level, weil ich glaube, wie gesagt, da kommen auch ganz normal Leute hin, die von ihren Eltern hingeschickt wurden, weil du kommst jetzt aufs Internat. Dann kommen da auch Leute hin, einfach weil die Eltern reich sind und sagen, wir möchten dir...
New Money.
Genau, und ich glaube auch, dass es nicht leicht ist, weil, also vielleicht nicht für alle, aber ich glaube schon auch, dass es so dieses Ding ist von, komm, wir ermöglichen dir das jetzt hier und jetzt mach auch was draus.
Also ich freue mich für jede Person, die es aus schulischen Anstrengungen mit einem Stipendium und so weiter dahin hinkommt. Das ist wirklich super
voll,
cool.
Ja.
Und aber das löst halt diese Struktur nicht auf, weil wenn du du bist 40% dieser alten Erbeliten und dann bist du irgendwie noch so 40% New Money Reinkaufeliten und dann hast du noch 20% StipendiatInnen da. Die sitzen dann zwar mit am Tisch, aber die haben ja nie den gleichen Stand, nie die gleichen Chancen und sind dann halt so gesehen aus so einem, wir lassen auch Normalos hier hin, Grund. Und das löst ja kein Problem an der Stelle. Das löst ja keine Ungleichheit auf.
Ja, ist natürlich nicht die Aufgabe der Schule, weil erstmal ist es geil, dass der Schule kann man ja erstmal vom Ding her nichts vorwerfen, weil sie macht da gute Arbeit. Aber der gesamten Gesellschaft oder unserem System kann man vorwerfen, wie das sein kann, dass so ein kleiner Prozentteil der deutschen SchülerInnen, ich glaube, da sind 180 Leute auf der Schule, ne, das ist nicht viel, so eine Bildung genießen können. So, das ist ja eher das Problem, als dass es die Schule gibt. Die machen sicher einen tollen Job und die würden auch alle super.
Ich bin mir auch sicher, dass alle, die dort sind, eine richtig gute Zeit haben.
Vielleicht nicht alle.
Ja.
Ich hätte da kein. Ganz im Ernst, das hatte ich, glaube ich, letzte Woche kurz erzählt, die Strafen fand ich krass. Also, ist mir dann.
Noch, was sind die Strafen?
Also, einer hat mir halt erzählt, dass er letztens. Was war das? Dass er nicht wusste, wie seine Hausaufgabe, in irgendeinem Fach hat er nicht die Aufgabe verstanden und dass er deswegen die Hausaufgaben nicht gemacht hat. Vielleicht hat er mich auch angelogen, weil er irgendwie Respekt vor mir hatte, weil ich vom Fernsehen komme und hat sie einfach frech nicht gemacht, aber der klang ganz lieb und meinte, er hat es nicht verstanden, er hat sie deswegen nicht gemacht.
Gelogen.
Mann, ich glaube an das Gute. Der war lieb, der hat sie nicht verstanden und musste deswegen nachsitzen. Aber so richtig, ich musste nie nachsitzen. Bei uns gab es das nie in der Schule.
Ich glaube, ich hätte auch gar nicht nachsitzen können, weil ich auch einfach keinen Bus nach Hause mehr bekommen hätte, wenn ich länger in der Schule hätte bleiben können.
Aber gab es das bei euch so
rein? Ich glaube, das gab es schon.
Ja.
Aber es gab so Rüpelklassen bei mir und die mussten manchmal alle kollektiv nachsitzen.
Ja, dass man aber so eine extra Stunde hat. Ich hatte nie so, also von der Schule.
Aber es ist ja auch irgendwie nicht schlau, Leute, die in der Schule irgendwie negativ auffallen und den Unterricht stören, ja, zu sagen, zur Strafe musst du länger in der Schule bleiben. So, ja, dann ist ja offensichtlich Unterricht die Bestrafung. Dann ist das ist dann,
ja,
das ist eigentlich wirklich das schrecklich Schlechteste, was du denen mit denen machen kannst.
Was weil du denen vermitteln kannst.
Ja,
halt
genau.
Vor allem
so, du bleibst mal eine Stunde länger und morgen sind wieder 5 Stunden Strafe, die aber so schon gegeben
aber
sind.
Aber die hast du dann ja geschenkt. Immer. Aber was ich noch krasser finde, weil du sagst, dass Unterricht als Strafe vermittelt wird. Es gab auch eine Strafe, und zwar, wenn man, die eine kam zu spät zu diesem einen Wirtschaftsevent, ein paar Minuten. Wie gesagt, vielleicht hat sie auch da gelogen und war eine halbe Stunde zu spät und die Strafe war gerechtfertigt. Aber die hat mir dann erzählt, dass die haben sowas wie Morgenlauf und dann müssen die, ich weiß nicht, 2-mal morgens um 6 um das Schloss laufen.
Okay.
Und sorry, das, was vermittelt das denn den Kids, dass so, dass du Sport auch als Strafe?
Ja, fair.
Dass so, wie sollst du da ein gesundes Verhältnis zu Sport?
Also ich sag das jetzt.
Also Sport ist auch manchmal eine Strafe.
Ich sag das jetzt als jemand, der deutlich erwachsen ist seit mindestens 10 Jahren. Nein, seit 8 Jahren. Und ich sag's, wie es ist. Ich glaube, für mich wäre es keine Strafe, wenn man mir sagen würde, hey, es ist ein Service für den Typen wie ich zahlen, dass jemand dich um 6 Uhr aufweckt und dich zwingt zu laufen. Das ist etwas, was so klingt, als würden das so Start-up-Typen für 150 Euro im Monat so einen Weckservice sich bestellen,
nein,
damit jemand die aus dem Bett. Doch, hey, safe gibt's das.
Ja, okay, safe
ganz kurzer Exkurs.
Ja.
Es gibt so, ich glaube, das war was Amerikanisches, aber ich bin mir 100% sicher, dass es auch bald in Europa und Deutschland geben wird. Mhm. Das ist so ein Alpha-Man-Kurs und es ist so ein Military Bootcamp, also so richtig Militärübungen mit so einem Typ, ein glatzköpfiger Mann.
Das ist was wild.
Ja, aber du hast so ein Militärübungscamp, wo du so trainierst und angeschrien wirst und jemand schlägt dir auf den Hinterkopf, wenn du nicht richtig runtergehst bei den Liegestützen.
Doll.
So richtig doll.
Okay.
Und die Leute zahlen so tausende Dollar für dieses Bootcamp, dass du dich von einem wütenden 50-Jährigen anschreien lässt, wenn du deine Liegestütze nicht richtig machst. Mhm. Und ich glaube, es ist nicht so weit weg von jemand reißt sich um 6 Uhr morgens aus dem Bett. Das
ja.
Ich glaube, das ist etwas, was passiert.
Aber
wird.
Da entscheiden die Leute sich freiwillig.
100%.
Also, wir haben ja letztens, glaube ich, schon mal kurz über Strafen im Unterricht geredet oder in der Schule und ich finde es nicht cool, sagt diejenige, die einen extra Tisch im Flur hatte. Und im Kindergarten lagen wir auch alle immer im Kreis und da musste ich auch in der Mitte liegen, weil ich immer gequatscht habe.
Abolish prisons und abolish Nachsitzen, meinem politischen
Eindruck. Mach doch einen Quatschraum. Whatever, I don't know. Ich weiß auch nicht, was das Bessere gewesen wäre, mit mir anzustellen.
Ja, also ich glaube...
Ich verstehe schon, dass ich den Unterricht dann gestört habe, aber ich finde es auch nicht cool, so einen kleinen, lieben Menschen, und die waren alle, ja, die meisten lieb, die ich da gesehen habe. Dann als er mir gesagt hat, dass er nachsitzen muss, da war ich so, oh nein, soll ich mal mit deinem Lehrer reden? Nur weil du deine Aufgaben nicht verstanden hast,
hey,
das ist doch gemein.
Der Jonathan... hat die
der
Aufgabe
hat es
vergessen.
Nicht verstanden.
Der hat es nicht verstanden. Nee, das finde ich gut. Das solltest du machen. Vielleicht ist das ein Startup-Service, den du gründen
Falls
könntest.
Falls ich irgendwann Kinder haben sollte, ich werde so eine Rüpelmutter. Ich werde mich auf jeden Fall immer mit den Lehrern anlegen.
Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wie meine Eltern mal bei so einem Elternsprechtag waren.
Und?
Die haben mir gesagt, dass sie zum Elternsprechtag gehen.
Mhm.
Und Ich war immer gut in der Schule, aber ich hatte einmal eine 4 und die habe ich meinen Eltern nicht gezeigt.
Mhm.
Und das war eine 4 in, ich glaube, Bio oder so. Und dann sind die zu dem Elternsprechtag gegangen und ich war zu Hause. Und wenn meine Eltern abends weg waren, das war immer für mich High Life, aber an diesem Abend nicht, weil ich hatte Angst, dass die meine 4 rausbekommen. Was auch überhaupt, wirklich eine 4 in der 5. Klasse, who wirklich, fucking cares? Man kann immer noch Podcaster werden.
Waren die streng?
Meine
also
Eltern,
hat das einen Grund,
nein,
dass du, okay,
nein, aber ich hatte, so wie du dir oft mal so eine kleine irrationale Angst ausdenkst, denke ich mir immer aus, dass so andere Menschen die schlimmsten Monster werden, ohne dass es wirklich den kleinsten Anlass dafür gibt.
Ja.
Und ich habe mir dann so mein Käsebrötchen gemacht und ich hatte einfach Angst und habe so Fernsehen geguckt, aber es war kein schöner Abend.
Ja. Weil du wusstest, dass die gerade da sind.
Also es besteht die Chance, dass die es rausfinden. Und dann kommen meine Eltern irgendwie um 9 oder so nach Hause und sind so, Sebastian?
Oh nein, ich fühl's.
Hast du uns irgendwas zu sagen? Und dann habe ich noch so gesagt, nein. Und Sebastian, bist du, Sebastian, bist du dir sicher, dass du uns nichts zu sagen hast? Und dann ist es so aus mir rausgebrochen, so, ja, ich hatte eine 4 in Bio und es tut mir so leid und ich habe mich so geschämt dafür und ich kann das eigentlich besser und ich habe schon gesagt, dass ich ein Referat mache, um das wieder auszugleichen. Wirklich, mir ging es ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht ging es mir. Und danach waren meine Eltern so, ja, danke, dass du es uns sagst, wir waren einfach essen. Wir waren im Restaurant, wir waren nicht beim Elternsprechtag, wir haben dich verarscht, du kleines dummes Kind.
Oh Mann.
Einfach einen 11-Jährigen ausgedribbelt. Aber muss man auch erstmal hinbekommen.
War smart.
Smart war sausmart. Es war wirklich smart.
Oh Mann. Oh Mann, aber wenn ich mir das so vorstelle, ich würde, also nicht wie deine Eltern, aber ich würde, glaube ich, nicht so sein wollen. Ich glaube, ich würde nicht so.
Nein, aber es ist
oder
ja auch
wird
nicht,
man automatisch so, wenn man Eltern ist?
Nein, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn dein Kind eine 4 hat. Es ist ja null schlimm. Es war auch für meine Eltern natürlich nicht schlimm, dass ich eine 4 hatte. Über 0,0.
Ja.
Über, also ich glaube, die wollten mir eher die Angst nehmen davor, dass ich denen sowas einfach sagen kann, wenn sowas passiert.
Ja.
Weil sie ja im Fall der Fälle dann eher nochmal so irgendwie vielleicht helfen könnten. Aber
nee, ich meinte auch, ich würde nicht so wie deine Eltern, sondern wenn Leute dann halt so streng werden. Und das dachte ich auch bei der Schule, weil am ersten Tag, wie gesagt, war ich so ein bisschen so, habe ich mich wieder gefühlt wie mit so in der 7. Klasse, wie alt ist 12, 13 und war so, boah, cool, hier wäre ich so gerne zur Schule gegangen.
Hatten die so Spinde?
Weiß ich gar nicht. Die haben ja ihre Zimmer da direkt. Weiß ich dann gar nicht, ob die dann auch einen Spind haben, weil die können ja rüberlaufen in den Zimmer.
Ja.
Das hätte ich übrigens Horror gefunden, weil du bist ja einfach immer in dem sozialen Umfeld von den Leuten, die dich mobben. Horror.
Oh Gott.
Mobbing im Internat stelle ich mir noch schlimmer vor als überhaupt.
Das ist ein 24-7-Job.
Wirklich 24-7 Psychoterror.
Ja. Aber waren die so, hatten die Einzelzimmer oder hatten die geteilte Zimmer?
Manche hatten Einzelzimmer, wenn die Glück hatten, aber eigentlich immer zu zweit.
Ich glaube nicht, dass Glück da der entscheidende Faktor ist.
Naja, so Glück nach dem Motto, so hier ist jetzt mal ein Zimmer frei. Die sind mit Fingerabdruck übrigens rein, fand ich heftig. Ja, damit niemand klaut. Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, erster Tag war ich noch so, boah, krass, hätte ich auch damals richtig cool gefunden. Ich bin nämlich in meiner Schullaufbahn auch nochmal gewechselt auf meine Traumschule damals in Berlin, auf die ich vorher nicht kommen konnte. Und da war ich auch so, das hat mich so geflasht, dass ich auf diese Schule kommen konnte, weil ich die so toll fand und weil die einfach nochmal so coolere Fächer hatte und bla bla bla, so ein Englischfokus. Und da dachte ich so, das hätte ich auch richtig geliebt. Und am zweiten Tag war ich so, ich muss hier weg, weil mich diese Regeln und weil ich dann auf einmal gemerkt habe, es ist ja ein Internat und dieses Klischees über Internat sind schon auch, wie gesagt, mit diesen ganzen, du darfst das nicht so tragen und so. Man hat richtig gemerkt, wie höflich die auch alle waren. Einmal bin ich so im Schulflur langgelaufen und ein Lehrer war mit dem Rücken zu mir und hat die Tür abgeschlossen und ich glaube, der dachte halt, ich wäre eine Schülerin, weil ich bin da einfach so vorbeigeflitzt. Und er meinte so richtig so laut, so nach dem Motto so, guten Abend oder irgendwie sowas. Und da habe ich richtig gemerkt, dass die bestimmt lernen dort, und das könnte jetzt falsch sein, dass man nicht Hallo sagen darf. Es war so ein kleines Detail, weil der das so laut gesagt hat, so als hätte ich gerade was Falsches gemacht, dass ich nicht Hallo gesagt habe.
Gesundheit, ja.
Ja, genau. Und dann am zweiten Tag war ich richtig so, oh Gott, diese Regeln erdrücken mich und ich weiß nicht, ob das gut ist für so Kinder. Also ob ich das gut finde, ob ich mir das wünschen würde für mich nochmal oder für meine Kinder oder Kinder, die ich gerne habe.
Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man nicht an demselben Ort schläft, an dem man arbeitet. Also ich glaube, es ist ganz...
Die arbeiten da ja in der Schule.
Ja, es ist ja letztlich Arbeit, es ist ja eine Pflicht, die du erfüllen musst. Und ich glaube, es ist letztlich, als ob du so wie auf einer Ölplattform arbeitest. Du bist
in einem Schloss.
In einem, ja,
mit
aber
einem Koch.
Hat eine Ölplattform auch.
Ja.
Also du bist halt 24-7 am selben Ort, an dem du deine Arbeit, deine Pflicht verrichtest und gleichzeitig so den Regeln deines Schulhauses oder deines Arbeitgebers unterliegst. Und ich glaube, es ist gut, wenn man so ab und zu mal rauskommt und woanders ist, an einem Ort, an dem so die Verfügungsgewalt deines Arbeitgebers oder deiner LehrerInnen nicht über dich herrscht.
Ja, wo du auch mal heimlich rauchen oder mit jemandem knutschen darfst oder
also,
so.
Also wenn
ich habe die gefragt, wo die rauchen und das haben die mir nicht verraten, weil die meinten,
natürlich
ja, rauchen ist ab 18.
Du bist ein Spitzel.
Aber wenn du auch, ja, ich bin wirklich ein Spitzel. Ich dachte dann auch so, Mann, ich bin keine Vertrauensperson für die mehr. Ich fühle mich nur so.
Das ist wie wenn so westliche JournalistInnen nach Nordkorea gehen und dann so fragen so, hey, und habt ihr nie irgendwie Protest gegenüber Kim Jong-un? Ja. Und dann so, nee, wir haben nie Proteste gegen den. Aber wir sind super zufrieden hier, alles klasse.
Ist perfekt hier.
Ich liebe es hier in Nordkorea.
Ehrlich gesagt war das ein bisschen mein Vibe, ja.
Man kann in andere Länder gehen. Nee, wollen wir noch nie gehen. Alles gut.
Ja. Naja.
Also für dich eher so mittelgut nach
Nee, Neubäuer. Ich fand's toll. Ich fand's richtig toll. Also es war, ich liebe das, dass ich da so eintauchen konnte.
Okay.
Weil das ist, hat mir voll krass jetzt so, also es war,
würdest ja, du,
mein Horizont sehr erweitert.
Würdest du potenzielle eigene oder auch die Kinder von jemand Fremden, würdest du die da hinschicken wollen?
Nein. Also erstmal würde ich gern sparen wollen dann.
Ja,
weil ich finde es echt viel zu teuer.
Wie 4.000
weil für 4.000 Euro könnte man in Berlin eine 50 Quadratmeter Wohnung bekommen.
Alter, für 4.000 Euro.
Bis dahin? Also
Moment,
bis dahin?
Im Monat oder im Halbjahr?
Im Monat.
Im Monat. Das heißt für 48.000 Euro.
Nur Bildung. Nur damit die nicht, nur am Ende doch nicht die Hausaufgaben macht und quatscht und im Flur sitzt.
Aber ist da drin so Essen und Schlafen ist drin. Du musst jetzt nicht zu.
Ich glaube, ist alles drin, aber du musst denen dann ja auch die krassen Schuluniformsachen kaufen.
Die sind nicht drin.
Safe nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht genau. Vielleicht. Aber die haben auch so Bälle. Weißt du, das ist alles so richtig traditionell. Das meine ich mit Knigge. Die haben Bälle, dann haben die da auch krasse Kleider. Und ich weiß noch, wie ich es bei meinem Abiball in Pressure fand, wie viel Geld die Leute für ihre Kleider ausgegeben haben. Wenn ich mir das da vorstelle, da ist ja dann nicht, ist dein Kleid von ASOS oder von Zalando, sondern Zara. Ist dein Kleid von Farfetch oder hast du das direkt im Store bei Chanel abgeholt? So stelle ich es mir zumindest vor. I don't know.
Aber also, Michael Hartmann, der Elitenforscher, den du kennengelernt hast, der beschäftigt sich ja dann so mit den einzelnen Verhalten der Elite. Aber glaubst du nicht, dass es so auch eine, einfach bei guck mal, wir lieben beide Succession.
Ja.
Und das sind einfach, das sind reiche Kinder, die einfach offensichtlich keine gute Zeit damit hatten, in einem extrem reichen, extrem mächtigen Haushalt aufzuwachsen. Weil die immer mit der Erwartung aufgewachsen sind, du musst genauso werden wie deine Eltern. Und sei es nur im nicht mal im Beruf, sondern im Sein, in deinem ganzen Wesen musst du so werden wie deine Eltern. Weil es auch für dich keine andere Möglichkeit gibt, weil du keine Möglichkeit hast, irgendwie mal an der Bushaltestelle zwei Cola-Mix-Getränke, Cola-Bier-Getränke zu trinken und dann heimlich zu rauchen, sondern du musst einfach immer reich sein.
Ja.
Und
du hast immer den Druck, dass du diese Position von deinem Papa halt.
Ja, oder zumindest so.
Du musst auch was.
Du darfst dein deine Papa Familie nicht blamieren. Quasi,
ja, also es ist ja dieses Narrativ von, auch bei Succession, der eine Patriarch, der hatte sich jetzt ja, glaube ich, wirklich selbst alles aufgebaut und nicht geerbt. Ja. Ich glaube, der hat ja auch irgendwie eine Migrationsgeschichte, ich weiß gar nicht mehr genau.
Aus Irland. Genau.
Genau, und dann dieser Druck, du musst quasi auch so krass werden wie dein Vater. Und da kannst du ja, darunter leiden die auch bei Succession, die wissen ja, an das Level werden sie nicht rankommen, außer sie übernehmen seine Position. Und selbst dann sind sie immer nur der Sohn von dem. Oder Tochter halt.
Aber glaubst du nicht, dass das einfach menschliche Gehirne ruiniert, wenn der einzige Druck, den du hast, kein finanzieller, kein materieller ist, sondern so ein ideeller von deinem Elternhaus?
Ja, das, nur dein
Aber warum?
Bei Succession geht es ja sogar noch, es ist ja noch plumper, in Anführungszeichen, banaler. Es geht ja einfach um die Anerkennung des Vaters, oder?
Ja, na klar, ideeller Wert.
Ja.
Aber warum lassen wir es denn dann überhaupt zu, dass wir uns so einen finanziellen Adel als Gesellschaft leisten, wenn die nicht mal eine gute Zeit haben? Ich finde, wenn du Millionen geerbt hast, dann bist du es mir schuldig, dass du eine gute Zeit damit hast und nicht auch noch darunter leidest. So fuck off, Alter. Oh nein, mein Vater hat mir eine Rolex zu Weihnachten geschenkt. Wie soll ich dem jemals gerecht werden? Hab damit eine gute Zeit.
That's the price you pay, wenn du schon reich bist und auf Yachten chillen kannst.
Also, guck mal,
irgendwo musst du ja leiden.
Ja, aber wir leisten.
Ich find's unfair, wenn nur wir leiden.
Ja, aber wir leisten. Fair, aber wir leisten uns als Gesellschaft so einen 0,1-prozentigen Anteil und der Gesamtbevölkerung, über die ganze Welt betrachtet sogar 0,00001-prozentigen Anteil, in diesem absoluten Überfluss leben zu lassen. Wir arbeiten alle dafür, dass es denen so gut geht. Lagerarbeiter bei Amazon arbeiten dafür, dass es Jeff Bezos so gut geht. Keine Ahnung, Tesla-Monteure, iPhone-Monteure, so eine riesige globale Unterschicht arbeitet dafür, dass es denen so gut geht.
Ja.
Wir arbeiten dafür, dass es den Leuten im Sender so gut geht, die ganz oben sind. Und ich finde, die sind uns schuldig, dass es ihnen zumindest richtig gut geht. Weil wofür machen wir das denn dann? Die sollen zumindest...
Wie wäre es, wenn sie zum Beispiel so einen Massagesessel hätten und so eine Pflanze an der Wand, die dann da so von alleine lang wächst?
Ja, aber selbst die RBB...
Schlesinger.
Genau. Selbst
sie hatte am Ende keine gute Zeit.
Ja, und ich finde das nicht okay.
Aber ich glaube, sie hatte irgendwie auch eine gute Zeit.
Ja, na klar.
Weil die sah auf den Fotos so aus, als hätte sie eine gute Zeit gehabt.
Es gibt ja diese Sache mit, ja, Geld macht nicht glücklich, aber... Hat jemand schon mal im Ferrari geweint, diesen dummen Made My Day-Spruch?
Ja.
Aber ich finde, Leute, die einen Ferrari fahren, sind es uns schuldig, dass es ihnen immer gut geht.
Ja.
Und wenn das jetzt gerade Druck
auf... Das ist doch das einzige Versprechen unserer Gesellschaft, dass wir glücklich, dass es uns besser geht, wenn wir mehr konsumieren.
Woran
sollen wir noch glauben?
Ja, und dieses, ja, Geld allein macht nicht glücklich. Doch, wenn natürlich es muss, du hast die Pflicht, dass es dir gut geht. Ich finde, wir leisten uns das. Wir arbeiten so viel dafür, dass es dir gut geht. Du bist der Welt verpflichtet, dass es dir gut geht. Und wenn es dir nicht gut geht, dann gib's ab. Dann ist es auch egal.
Eine Anmerkung, weil ich das voll spannend finde, weil ich nämlich auch vor der Sendung dachte, okay, Elite sind einfach Leute, die ganz, ganz reich sind. Aber die Definition von Michael Hartmann ist, dass Elite ist wirklich nur ein kleiner, ich glaube, es sind so tausend Leute in Deutschland tatsächlich nur. Da geht es quasi nicht nur um Geld, sondern, also es reicht nicht sehr viel Geld alleine, um Elite zu sein, sondern es geht um Einfluss und es geht um Menschen, die quasi alleine Entscheidungen treffen können. Er kann diese Definition besser formulieren als ich. Entscheidungen treffen können, die Einfluss auf unser aller gesellschaftliches Leben haben. Und das ist dann zum Beispiel, ja, es sind halt hochrangige Politiker. So.
Also es ist letztlich
oder auch Leute in Medienanstalten. Ne?
Also letztlich wie so ein Adel, aber der nicht als Adel formuliert ist, sondern der halt...
Ich weiß nicht, ob Kai Wegner für dich ein Adel ist.
Naja, aber Kai Wegner wird ja einen Sohn haben, der Kai Wegner der Zweite heißen könnte oder Sebastian Wegner oder who cares.
Ja.
Und der wird dann auch irgendwie
Connection. Ja, aber wenn man so sieht, ist es wie ein... Das sind halt, ja.
Wir nennen es halt nicht Adel, aber es ist letztlich dasselbe Prinzip. Okay.
Ja.
Und die gibt es dann halt einfach und die müssen jetzt nicht zwingend...
Und jeder könnte
Millionen.
Es werden, in Anführungszeichen. Und
es gibt
ist halt
theoretisch
eben
die Durchlässigkeit.
Könnte jeder, aber ist es nicht. Ja. Wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, merkt man ja schon, es sind bestimmte Kreise, die da eben reinkommen.
Mhm.
Ja, spannend, ne?
Ja, irgendwie ist es echt gut, einen Vater zu haben, der irgendwo...
Reich ist?
Oder Bürgermeister von Berlin oder der jemanden sehr gut kennt, der reich ist.
Ja, ich nicht.
Ja, falls ihr da draußen irgendwie... gelangweilte 60-Jährige seid, die jemanden adoptieren möchten irgendwie so ein Schloss habt oder so, da würde ich gerne einziehen.
Ich nicht, ich fände es richtig creepy, wenn mich so ein gelangweilter 60-Jähriger adoptieren wollen würde. Man kriegt ja auch als Frau echt komische Nachrichten im Internet.
Das ist wieder Male Privilege. Ich würde mich sofort von einem 60-Jährigen adoptieren lassen.
Und es gibt absurdeste Nachrichten, was Männer einem schreiben, was sie gerne machen wollen würden, aber mich hat noch nie jemand gefragt, ob er mich adoptieren will.
Es ist auch ein bisschen zu spezifisch. Du musst auf die Frage nicht antworten,
ja.
Aber wie oft bekommst du geschrieben, ob du ein Fußbild verkaufst.
Das Problem ist, wenn ich es jetzt beantworte, dann wird es einen Einfluss darauf haben.
Okay.
Aber tatsächlich ist es nicht die häufig gestellteste Frage.
Das ist sehr gut für dich. Freut mich für dich.
Ja. Und du?
Hast du schon mal gefragt,
zurückgefragt?
Ist dir die Existenz der Plattform Wikifeed bekannt?
Ja, und ich weiß auch, dass du mich da mal gesucht hast.
Okay, dann alles gut. Dann muss ich da nicht weiter Fragen stellen. Alles gut.
Ja.
Aber letztlich bist du dann auch Elite. Gibt es auch nur wenige tausend Personen in Deutschland, die den öffentlichen Fuß haben. Fabian Köster von der Heute-Show zum Beispiel auch. Aber ich glaube, der hat es selber angelegt. Das hat so, kennst du so, wenn du so Wikipedia-Artikel liest, von denen du weißt, die liest du und bist so über eine öffentliche Person und du liest, der ist so wohlwollend, dass es entweder ein freaky Fan gewesen sein muss oder die Person selbst.
Oh, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Doch manchmal, wenn zu random spezifische Infos sind, wo man halt weiß, dass Leute das nicht aus Interviews gezogen haben können, sondern dass es jemand geschrieben haben muss. Aber es ist ja auch, to be honest, ist es ja auch ganz häufig so.
Siebter bei der Langstrecken U17 Schwimmmeisterschaft oder so. Nee,
ja,
das kannst du nicht gegoogelt.
Ja, einfach so ordentlich specific Sachen über das Studium, finde ich. Ja. Weißt du, das
war
ist sowas,
sehr nett in
wenn Leuten
Studium.
Das sehr wichtig ist, wo sie studiert haben, was sie studiert haben und dann nochmal weiter, was sie dann noch alles für Ausbildung gemacht haben und so. Da bin ich manchmal skeptisch. Das finde ich dann lustig.
Zu Recht.
Ja.
Also ich finde, als Fußballfan ist für mich die größte Auszeichnung, die so ein halb prominenter oder ganz prominenter Mensch haben kann, wenn die Person so ein Transfermarkt.de-Profil hat. Mhm. Da werden so alle Menschen, das ist so ein riesiges Verzeichnis von Spielern auf der ganzen Welt, und letztlich kann man dann auch als jemand, der mal 3 Minuten Regionalliga Südwest 1997 gespielt hat, kann man da verzeichnet werden. Und das finde ich immer cool, wenn so eine prominente Person... Also
wie Facebook Person, für Fußballspieler.
Ja, wie so eine Datenbank, wie okay. Eher wie so wie Wikifeed für Fußballspieler, würde ich sagen. Das ist cool. Und manchmal hat so eine prominente Person, zum Beispiel Patrick Wasserzieher, so ein Sky-Moderator, der hat mal irgendwie 3 Minuten Regionalliga Nordost gespielt und hat auch so ein eigenes Profil. Finde ich cool irgendwie.
Und das hat ihm aber jemand anders gemacht?
Ja, das wird aus so offiziellen Spielerdatenbanken rausgelesen. Ja. Und kannst du dich daran erinnern, wie du deinen eigenen Wikipedia-Artikel bekommen hast?
Ich kann mich daran erinnern, aber was mir viel mehr im Kopf geblieben ist, ist, wie wenn so random Sachen nachgefügt werden, auch so schnell und auch falsche Sachen, und ich mich dann immer gefragt habe, was sind das für Leute, die das machen oder die auch falsche Sachen reinmachen. Mhm. Und ich habe eine sehr prägnante Wikipedia-Erfahrung, und zwar, dass jemand bei der Leipziger Buchmesse, habe ich letztes Jahr moderiert, und ich trage nie zum Moderieren meine Brille.
Ja.
Nie.
Ja.
Und ich habe da einmal meine Brille getragen, weil ich war so, oh Mann, ich weiß noch, es war eine richtig volle Woche und ich hatte auch ein blödes Outfit und bla, und ich war so, ach komm, das ist jetzt ein Bühnenjob, hier sind jetzt irgendwie 1000 Leute, mehr Leute werden es nicht sehen, easy. Da hat jemand ein Foto gemacht, das schlimmste Foto der Welt, was jemals von mir gemacht wurde, und das ist jetzt bei Wikipedia und das hasse ich. Weil erstens erkennt man mich nicht und zweitens, das ist das hässlichste Foto der Welt von mir. Das ist mein Feeling zu Wikipedia.
Aber das kommt.
Guckst du es dir gerade an?
Nee, aber ich...
Ich zeig's dir. Das ist ein ganz hässliches
Foto. Aber das Wikipedia EditorInnen-Klientel, wahrscheinlich muss man sich stellen. Aber weißt du...
Es ist kein gutes Foto.
Du warst einfach...
Noch niemand hat gesagt, doch, da siehst du gut aus.
Was ich sehr daran schätze, mit dir befreundet zu sein, neben vielen anderen Dingen, ist, dass du eben einen Wikipedia-Artikel hast.
Danke.
Und dann kann man immer googeln, wann du Geburtstag hast.
Hast du schon mal meinen Geburtstag gehört?
Ja, na klar. Weil manchmal wacht man so auf und denkt so, oh Gott, hat sie Geburtstag?
Oder manchmal aber du weißt doch, dass du dann zu einer Party eingeladen bist.
Ja, na klar. Aber manchmal passiert das und ich bin sehr froh, dass man bei dir den Geburtstag googeln kann.
Ich habe deinen Kalender markiert.
Dankeschön.
Da werde ich jedes Jahr dran erinnert.
Freut mich. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Ich mache auch einfach Instagram-Stories über meinen Geburtstag, damit alle das wissen, wenn ich Geburtstag habe.
Okay, nee, das traue ich mich nicht.
Ich mache das.
Ich mache so low-key, dass wenn jemand dann sagt, herzlichen Glückwunsch, dass ich das dann teile. Weißt und du, so bin ich.
So ein Selfie vor so einer Girlande.
Ja. Ach so, oh, weil ihr so viele Leute haben gefragt, warum hier so eine Girlande bei mir. Es ist mir unangenehm, aber ich habe Geburtstag.
Oder schon so um 8:30 Uhr morgens so, vielen Dank für die vielen Glückwünsche.
Ja. Damit noch mehr kommt. Nee, aber weißt du denn, wann du deinen entdeckt hast?
Ich weiß es noch relativ genau. Ich habe dann nämlich mein Praktikum gemacht beim ZDF-Magazin.
Mhm.
Und da hatte ich schon so ein paar Talkshow-Auftritte bei Dieb und Deutlich zum Beispiel. Und wurde dann da hat jemand, eine ganz, ganz liebe Person, der ich seit 3 Jahren eigentlich ein Dankeschön-Paket schicken möchte. Die hat mir geschrieben, dass er so diesen Artikel angelegt hätte über mich und dass es so eine Relevanzdiskussion über mich gäbe.
Aha.
Und das war ganz, und dann habe ich da reingeguckt, weil ich war früher als 16, 17, 18-Jähriger, habe ich auch ein paar Wikipedia-Artikel mit bearbeitet.
Echt?
Ja.
Was denn so?
Ich habe so Fantasy-Romane und so hinzugefügt und so ISBN-Nummern überprüft und so weiter. Und
geil.
Bei Walter Mörs habe ich mal so ein paar Details hinzugefügt.
Okay, heftig.
Dann habe ich so diese Relevanzdiskussion über mich selbst gelesen und es war so demütigend. Also wenn so.
Was schreiben die denn da?
Naja,
den kennt keiner, oder was?
Ja, ob du relevant genug bist für einen Wikipedia-Eintrag.
Ja.
Und da braucht es bestimmte festgelegte Kriterien, dass du halt in bestimmten Medien schon mal genannt werden musstest und dass du, also reine Social Media Präsenz reicht dafür nicht aus. Es gibt da öffentlich zugängliche, weil das ist das Coole an Wikipedia, Kriterien für eine Relevanz einer Persönlichkeit.
Aber was, wenn ich 3 Millionen Instagram-Follower habe?
Ich glaube.
Twitter-Follower, aber noch nie in einem Medium stand.
Ich glaube, dann würde das schon passieren. Ich glaube, es muss halt so eine Kombination aus verschiedenen Relevanzkriterien sein.
Relevanz, ja.
Mhm. Und Wikipedia und.
Aber darf ich kurz anhaken?
Ja, klar.
Jetzt muss ich anhaken, weil es gibt auch manchmal Wikipedia-Artikel von so Kolleginnen oder so.
Ja.
Und damit meine ich jetzt nicht so Leute, die in der Öffentlichkeit sind, wo ich mir manchmal so denke, warum hat die Person Wikipedia-Artikel, das kann mit den Relevanzsachen nicht.
Ah, weißt du, es werden ja viele Leute auch so aus so Produktionskreisen, also die werden ja auch für Preise zum Beispiel nominiert. Und okay. Wenn du dann so einen Medienpreis gewinnst, dann oder auf DWDL, DWDL ist glaube ich ein ganz gutes Medium, das Medienmagazin dwdl.de, ja. Dass, wenn du da erwähnt wirst, glaube ich, kriegst du relativ schnell einen Artikel. Weil, okay. weil da sitzen ja auch die Freaks, die die ganze Zeit im Internet sind.
Ja.
Und die editieren dann Artikel. Und ich hab diese Woche einen sehr interessanten Podcast gehört über Wikipedia. Und ich habe über das ZDF-Magazin zum Beispiel schon meine Wikipedia-Erfahrungen und auch die große und berechtigte Kritik an und über Wikipedia.
Weil ihr daran dazu was gemacht habt.
Ja, genau, wir haben.
Nicht, weil du deinen Artikel.
Nein, aber ich habe über dieses ZDF-Magazin, wir hatten mal eine Sendung darüber und da durfte ich mitwirken. Und es gibt total berechtigte Kritik an Wikipedia. Zum Beispiel, dass es tendenziell männlich ist, dass es tendenziell weiß ist. Und wenn das EditorInnen.
Die Leute, die bei den Editoren,
genau. Und wenn die EditorInnen tendenziell weiß und männlich sind, dann
suchen
hat es natürlich.
Genau,
dann geht es halt.
Ja.
Genau.
Ja.
Dann geht es auch tendenziell um
oder
weiße Männer. Oder
hässliche
Fotos.
Weil sie darauf nicht achten.
da gibt es dann halt eine Tendenz in der Berichterstattung und in der Ausrichtung. Und das, also die gleichen Themen, die wir überall in den Medien haben, die gibt es dann auch halt auf Wikipedia. Aber
kann man da nicht einfach Editor werden?
Ja,
klar. Also ist es so ein bisschen so ein Ding von so. Also, ja, dann werdet halt Editor.
Genau, also genau.
Ja, okay.
Und also man kann das einfach werden und natürlich gibt es Strukturen dahinter, Organisationen dahinter, die natürlich auch ihre eigenen Diskriminierungsstrukturen und Potenziale haben. Aber prinzipiell kann man einfach sagen, man kann einfach Editor, Editorin werden, weil Wikipedia, und ich muss kurz darüber reden, wie geil Wikipedia ist.
Okay.
Ich liebe Wikipedia. Es ist wirklich der letzte Ort im Internet, der irgendwie noch diese Utopie des Internets als so frei zugängliche Wissensdatenbank, als so gemeinschaftliches Projekt.
Was Gutes irgendwie tun.
Genau.
Ja, sich zusammentun.
Genau, und so das Wissen der Menschheit an einem Ort aufbewahren, der allen gehört, der so spendenfinanziert ist, der Open Source ist, auf den alle zugreifen können. Wenn du deinem Amazon HomePort oder was hast du zu Hause?
Alexa. Ja.
Genau. Das ist ja Amazon, oder?
Ja.
Genau. Wenn du der eine Frage stellst, dann beantwortet die auf Grundlage von Wikipedia.
Nee, leider nicht. Immer von einem Amazon Alexa Answers Nutzer und der übersetzt es immer aus dem Englischen aufs Deutsche.
Aber,
also aus ganz komischen Foren zieht die das.
Aber oft.
Woanders würde es aus Wikipedia gezogen
werden. Okay. Siri bezieht es auf jeden Fall aus Wikipedia und ChatGPT zieht viel aus Wikipedia. Und das ist so das Rückgrat des Internets und es ist so cool, dass es das gibt und dass alle daran teilnehmen können. Und ich finde, ich habe.
Und Social Media Plattformen könnten so in so einer Utopie ja auch sein.
Ja,
sie
könnten allen gehören und sie könnten für alle gut sein.
Ja.
Und natürlich gibt es Fehler, weil wo viele Menschen sind, gibt es immer viele Fehler. Aber wo viele Menschen sind, passieren auch immer sehr, sehr viele gute Dinge. Und ich wurde so richtig emotional, als ich diesen Podcast Better Offline mit Ed Zitron, so einem Tech-Blogger, einem guten Tech-Blogger, weil in Amerika gibt es gute, bekannte Tech-Blogger.
mit Iro?
Ja, ich habe gedacht, naja, egal. Ich wurde richtig emotional, weil das so ein tolles Liebesprojekt ist und das ist so das entspricht meinem Menschenbild darüber, dass viele Menschen gute Dinge bewirken können und dass es gut ist, wenn Menschen zusammenarbeiten und es gut ist, dass viele Menschen auf einem Ort sind. Und ich weiß, es ist ein bisschen, ich bin kein Fan von Einzelansprachen und du musst jetzt was verändern, aber wenn du ein kleiner Internetfreak bist da draußen,
dann änder mein Foto.
Dann änder ihr Foto oder such dir 3-4 Wikipedia-Artikel, auf die du aufpasst und die du ein bisschen miteditierst. Es ist so, man hängt eh die ganze Zeit am Handy oder am Computer und wenn man so, wie Pflanzen gießen, wenn man dann so ein bisschen mithilft und ein bisschen so Änderungen freischaltet oder Einspruch erhebt, wenn man so ein bisschen mitmacht, dann wird das Internet ein besserer Ort und
ja, das stimmt.
Es ist es ist natürlich naiv und natürlich wird auch Wikipedia früher oder später den riesigen Brandungswellen von Big Tech und AI vielleicht zum Opfer fallen. Aber wir können uns diesen kleinen Schrebergarten im Internet noch ein bisschen aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist ein erstrebenswertes Ziel. Und ich bin richtig. Wikipedia hat 1000 Fehler, so wie wir alle 1000 Fehler haben. Und es gibt 1000 Möglichkeiten, es zu verbessern. Aber man kann es tatsächlich verbessern. Und das ist ganz cool. Sorry, ich liebe Wikipedia.
Nein, das ist perfekt. Du darfst Wikipedia lieben. Wir nehmen das mit. Das ist unser Schlussappell für diese Folge.
Ja, danke.
Macht einen Wikipedia-Artikel.
Ja, oder passt auf einen auf.
Passt auf einen auf.
Adopt-on-Shop.
Fotoausball zum Beispiel. Ansonsten könnt ihr nochmal zum Abschluss in die Shownotes, könnt ihr für uns beim Podcastpreis abstimmen, freuen wir uns auch drüber.
Ja.
Vielleicht jetzt nicht, würde ich jetzt nicht unter die Kategorie machen, ist was Gutes für die Welt, aber was Gutes für uns.
Für was Gutes für uns und da kann auch jeder von euch teilnehmen.
Das ist nicht toll, ihr könnt einfach da abstimmen.
Da könnt ihr den Brandungswellen von Big Tech, da könnt ihr nochmal für den kleinen Indie-Podcast bei Studio Bummens von El Hotzo und seiner Umsicht stimmen, das ist doch super.
Das ist super. Ja,
aber
es hat mir richtig Spaß gemacht, normale Milch. Oh, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden. Ich weiß gar nicht, was los ist.
Ja, weil, weißt du was, vielleicht ist das Geheimrezept dieses Podcasts, dass ich immer jetzt 2-3 Bier trinken muss davor.
Ja, und vielleicht, dass wir viel später aufnehmen müssen als sonst.
Auf gar keinen Fall.
Nein. Gut, okay. Nee, ich kann es ja versuchen. Ja, danke Leute, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Woche ist die letzte Podcast-Folge vor unserer Tour.
Vor unserer Tour.
Ja.
Tschüss. Nächste Woche nehme ich aus zu Hause auf. Freust du dich da drauf?
Ja, freue ich mich.
Wir haben seit kurzem Glasfaser, das heißt, es wird gut.
Das ist eine schnelle Aufnahme.
Die schnellste.
Ganz besonders schneller Podcast.
Ja, super. Vielen Dank.
Okay. Ja, danke.
Hotz und Humsi ist ein Studio Bummens Original. Neue Folgen hört ihr jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Produktion Peace Solomon Obong. Musik, Ton und Schnitt Jonas Hafke.
Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.